Guten Abend, wir fangen an. Wir wollen Gott loben und preisen. Wir sind ja in seinem Haus. Gott ist hier zu Hause, das ist die Adresse. Nazareth Kirchstraße 51. Da wohnt der liebe Gott. Vorübergehend, 1,5 Stunden. Das ist also einquartiert. Wir wollen einfach loben und preisen und einfach ihn lieb haben und sagen, Herr, du bist herzlich willkommen. Gott will geliebt werden von uns. So, wir preisen im Herzen ein Lied. Ich singe und preise dich, oh Gott. Wir stehen dazu auf. Herr, du hast Licht und Leben in mein Leben gebracht. Du hast mein Leben angenommen, mich zu deinem Sohn, zu deiner Tochter gemacht, zu deinem Eigentum, und ich darf dir gehören heute Abend. Halleluja, meine Seele preist dich, weil du mich angenommen hast, so wie ich bin. Du hast mich geliebt, du hast mir alles geschenkt und gegeben. Du hast unser Leben so reich gemacht, Vater. Ich danke dir, ich danke dir, ich danke dir für heute Abend. Und du möchtest uns heute Abend weiterführen, ein Stück näher zu dir ziehen. Herr, ich danke dir. In deinem Licht möchten wir wandeln. Dein Geist soll wirken heute Abend. Herr, ich rufe dich an. Herr, du bist der wahre Führer, der Leiter, der Erquicker, der Erfreuer unserer Seele. Du bist es, Herr. Gelobt sei dein Name. Halleluja. Dein Name sei erhöht. Ja. Oh, Halleluja. Vater, wir danken dir für die vielen Wunder, auch in dieser Woche, für die Gebetserhörungen, für die Durchhilfen und das Durchtragen. Herr, du bist bei uns gewesen. Oh, wir haben so viel Grund zu danken, dich zu loben und zu preisen. Herr, du warst gnädig, du warst gütig, du warst barmherzig. Herr, du standst an unserer Seite und wir haben zuschauen dürfen, wie Wunder um uns herum geschehen. Alles Gnadenerweise, ich lobe dich, ich preise dich. Dein Name, Herr, wenn wir dich nicht hätten, wären wir verloren. Euch herzlich danken für die Gebete. Kam nach Hause ohne Magen, aber er sagt, er kann essen jetzt. Ist schon nach ein paar Wochen, also so, nach 14 Tagen entlassen und fühlt sich wohl. Alles ist wunderbar, also wie Gott wirkt, weil so die Güte Gottes und die Gebete, er hat regelrecht gespürt, die Gebete sind nicht spurlos vorbeigegangen. Und die Engel waren bei ihm und die Engel standen ihm bei. Also er lässt ganz herzlich danken. Jörg lässt auch ganz herzlich danken. Ist aus dem Krankenhaus zurück, noch nicht ganz fertig. Aber er lässt sich wieder in Gefecht mit einbeziehen. Also hat mir heute angerufen, war auch ganz plötzlich im Krankenhaus. Weißt du, der Teufel greift uns unsere Gesundheit an. Wenn unser Geld nicht angreifen kann, wenn unsere Familie nicht angreifen kann, greift er unsere Gesundheit an. Aber ich darf eines sagen, Jesus ist Sieger. Jesus ist Sieger und bleibt auch Sieger. Halleluja. Vater, und wir beten auch für die, die noch krank sind und noch nicht gesund sind. Herr, auch bei denen wirst du Sieger werden und Sieger bleiben. Ich preise den Sieg Jesu über alle Situationen, wo die Kinder Gottes sich befinden. Bekannt oder unbekannt, es ist egal, Herr. Du weißt, wer zur Familie Gottes gehört. Und um die sorgst du auch. Und ganz besonders unsere Lieben, die uns nahestehen. Brüder, Schwestern, Freunde, Bekannte. Herr, wir segnen diese Menschen ganz besonders. Und sie sollen spüren, dass wir mit dir verbunden sind. Und dass wir die Gesegneten Gottes sind. Und dass der Segen Gottes durch uns zu ihnen fließt. Herr, du fließt überall da, wo deine Kinder irgendwo eine Beziehung haben. Danke, Herr. Groß ist unser Herr. Heilig ist unser Herr. Mächtig ist unser Herr. Praise Gott, wir preisen ihn. Liebe ist es, die uns gehalten hat bis in diesem Moment. Sein Erbarmen war es, was uns herausgeholt hat aus der grausamen Grube. Denk nur, wo du herkommst. Denk nur, was wärst du ohne Jesus? Oh Vater, ich danke dir, dass wir dich jetzt anbeten dürfen im Geist und in der Wahrheit. Halleluja. Amen. Amen. Gott segne uns. Lass uns Platz nehmen. Bin dankbar, im Haus Gottes sein zu dürfen. Bin dankbar, in der Gemeinde sein zu dürfen. Warum? Weil es ein Stück von der Ewigkeit ist, die Gemeinde. Und wir werden heute uns Gedanken machen, wie finde ich eine gute Gemeinde. Denk nicht, dass ich Schleichwerbung mache. Mach keine Schleichwerbung für uns. Ich mache nur Werbung für Jesus. Nee, wirklich wahr. Mir ist egal, aber ich möchte dir sagen, wo man hingehören soll, dass man eine geistliche Heimat hat. Und Jesus hat einmal gesagt, als die Leute mit nach Hause kamen, voller Euphorie und voller Begeisterung und alles, was da los gewesen ist, oh Herr, schau, Teufel waren es untertan, Kranke sind am laufenden Band geheilt worden, Leute haben große Dinge erlebt, dann sagt der Herr, halt, das ist nicht das Größte. Das Größte ist, dass eure Namen im Himmel angeschrieben sind. Das ist so wichtig, dass du weißt, wo du hingehörst, wo ist dein Platz.
Und Jesus baut seine Gemeinde. Die Gemeinde ist was Großartiges. Nachher mehr. Also wie finde ich eine gute Gemeinde? Gemeinde ist nicht, wo Rimmi-Dimmi ist. Gemeinde ist nicht, wo viele Leute sind oder wenig Leute sind oder wie viele Leute auch immer sind. Gemeinde ist da, wo Jesus ist. Das ist der Platz. Wie finde ich einen Platz, wo Jesus ist? Wo ist er? Wo wohnst du, Herr? Wo bist du zu Herberge? Und das ist interessant, was der Herr Jesus gesagt hat. Füchse haben Gruben, Vögel haben Nester, aber das Menschensohn hat nicht einmal Platz, wo er sein Haupt hinlege. Du findest Jesus irgendwo in der Wildnis. Draußen vor der Tür. Okay, später mehr. Ich lade euch ein, Pfingsten steht vor der Tür. Also, morgen ein gutes Thema. Komm in die Gegenwart Gottes. Das ist also, da fängt es an. Was nützt es, wenn du überall bist, aber nicht da, wo Gott ist? Und was ist die Gegenwart Gottes? Darüber wollen wir uns Gedanken machen. Dann geht es weiter am Pfingsten, die Verheißung des Vaters. Wir haben eine großartige Verheißung und die hat sich erfüllt, dass Jesus oben angekommen ist. Es ist ein Zeichen, dass der Heilige Geist kam, war ein Signal. Er sagt, ich werde den Vater bitten und er wird euch den Tröster senden, den Beistand und einen Vertreter, besser wie mich sogar. Ich muss gehen und ich kann nicht überall gleichzeitig sein, aber da kann überall gleichzeitig sein, die Verheißung des Vaters. Und es hat sich erfüllt, was Jesus gesagt hat. Also das zu den Ankündigungen. Am Mittwoch habe ich ein besonderes Wort für Alleinstehende, Singles, Witwen, Waisen, Ledige, Geschiedene, also egal was, oder noch nicht verheiratete Jungfrauen und wie nennt man das, Jungmänner, so ledig gebliebene, also für Alleinstehende habe ich ein ganz besonderes Wort vom Herrn bekommen, so komm her und horch das an, auch wenn du verheiratet bist und Familie hast. Jesus hat einmal, oder Paulus hat einmal gesagt, ihr werdet nicht zuvorkommen, die, wo verheiratet sind oder die, wo ledig geblieben sind. So, ihr werdet nicht zuvorkommen. Wir müssen alle ein Paket tragen. Der, wo nicht verheiratet ist, der muss auch Lasten tragen. Wer sorgt ihn? Wer versorgt ihn im Alter? Wenn ein Pflegefall wird, wie geht es dann da weiter und so weiter? Und der andere hat es schon vorher, Erleichterung im Leben. Und nachher auch eine Last. Also, es ist schon eine Balance irgendwo da. Ich will euch trösten. Wie finde ich eine gute Gemeinde? Und wozu brauche ich eine Gemeinde? Was ist der Zweck der Gemeinde? Und welche Kirche ist die richtige Kirche? Zuerst als Einstieg, ich habe in Süddeutschland, in Stuttgart, einen lieben Bruder gehabt, der war in 3-4 Gemeinden Mitglied und hat auch Zehnten gezahlt, also oder Opfer gegeben. Und dann habe ich ihn mal angesprochen, habe gesagt, Bruder, du musst dich langsam entscheiden. Wo willst du zugehören? Er hat gesagt, ich kann es mich noch nicht entscheiden, denn wenn die Entrückung stattfindet, ich möchte bei der Gemeinde sein, die entrückt wird. Der hat geglaubt, also die Methodisten, er war bei den Methodisten, beim EC, entschied das Christentum und bei der Gemeinde damals, wo ich Pastor war. Also war er Mitglied und ich glaube noch in der Landeskirche war er auch noch, falls die anderen nicht klappen, dann wenigstens noch die Landeskirche. Also irgendeine Gemeinde wird doch schon entrückt. Ich darf dir eines sagen, keine irdische Organisation wird entrückt, vergiss es. Es werden nur einzelne Menschen entrückt, die zu Jesus gehören. Also alles andere, nur dass wir uns klar verstanden haben. Du kannst in 100 Gemeinden Mitglied sein und da wird keine Gemeinde entrückt. Du glaubst nicht, dass das plötzlich, wenn du hierher kommst zum Gemeindezentrum und die Entrückung hat stattgefunden, da werden noch ein paar übrig bleiben. Glaub mir das. Die müssen ja auch nachher weiter noch die Miete bezahlen und Gottesdienst feiern und was weiß ich, heizen und Licht machen und die Technik bedienen. So, es wird noch, werden noch ein paar bleiben. Eine komplette Gemeinde wird nie entrückt. Jesus hat nie gesagt, dass eine Gemeinde entrückt wird. Einzelne. Und ich sage euch auch warum. Weil unser Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist. Nicht die Kirche. Und was ist eine Gemeinde? So, okay. Der Heilige Geist führt die Menschen in die Gemeinde. Wir lesen in der Apostelgeschichte 2. Wir werden durch die Apostelgeschichte so durchgehen. Da sind einige große Wahrheiten drin. Da heißt es, und der Herr tat hinzu zu der Gemeinde, die da gläubig wurden. Damals war es so leicht, aber gab es nur eine einzige Gemeinde, die Gemeinde in Jerusalem, da wo der Söller war, am Sionsberg, und das war leicht. Aber heutzutage gibt es Hunderte oder Tausende und Zigtausende von Gemeinden. Welche Kirche ist die richtige? Keine. Und das ist immer schon richtig, sind gut bedient. Keine Organisation, das ist alles Versammlung. So, aber die Urgemeinde, Menschen wurden hinzugetan, die Gemeinde wurde verfolgt auch, der Teufel hat sich an die Gemeinde rangewagt, versucht sie zu vernichten, die Gemeinde ging in den Untergrund, musste in den Untergrund gehen. Kennzeichen einer Untergrundgemeinde, Also ich habe lange Zeit, seit 1974, verkehre ich in der Untergrundkirche, also im Osten, Bibeln geschmuggelt und verfolgte Christen, Geheimgottesdienste, verbotene Gottesdienste in Rumänien, in Jugoslawien, in Russland und in diesen alten kommunistischen Ländern miterlebt und mitgestaltet, mitgemacht, eine Taufe verboten. Man darf ja Jugendliche nicht taufen, durfte man dort nicht taufen. Und trotzdem haben wir getauft, also uns in Lebensgefahr gebracht. Denn der Teufel möchte nicht, dass du Gott dienst. Und deshalb verbietet er, junge Leute zu lehren. Nummer eins, also du musst also sehen, worauf der Teufel aus ist, was er hasst. Aber Kennzeichen einer Untergrundkirche. Ich will das nehmen, damit vielleicht wir ein bisschen besser verstehen, was ist eine Gemeinde und wozu brauche ich eine Gemeinde. So frei, wie wir uns heute Abend hier versammeln, so frei werden wir vielleicht in der nächsten Zeit nicht mehr versammeln. Wir gehen einer antichristlichen Zeit entgegen, wo die Bürger alle erfasst werden. Wo gehen sie hin? Was glauben sie? Da reicht nicht mehr, dass du in deiner Lohnsteuerkarte angibst, VD oder verschiedene. Da wollen sie ganz genau wissen und sie verfolgen, wo zahlst du deinen Zehnten, was machst du mit deinem Geld, etc., etc. Bald wirst du bald gar kein Geld mehr haben. Das wird alles über Chipkarten gehen und dann wird man noch viel besser verfolgen können, wenn wir Opfer einnehmen, nächstes Mal dann mit einem Fingerabdruck und so weiter. Und dann so wird Opfer kassiert und von deinem Konto abgebucht. Wenn das soweit ist, Leute, dann bist du zu spät, da ist der Zug schon abgefahren, hat die Entrückung stattgefunden. Denn der Antichrist wird sich ein Mahlzeichen geben, dass niemand ihm entwischt und so weiter und wird alle versuchen zu kontrollieren, Geisterkontrolle, und das passiert jetzt. Wir gehen mit riesen Schritten dieser Endzeitbewegung entgegen, wo Menschen erfasst werden. Jede Bewegung, jeder Atemzug wird bald erfasst von dir und alles kontrolliert, wie viel und was du verbrauchst. Man will ja alles genau wissen. So, die Uhr. Gemeinde oder Untergrundgemeinde. Urgemeinde und Untergrundgemeinde würde ich fast sehr ähnlich sehen, denn die ersten Christen waren im Untergrund. Und die Gemeinde, die in Russland und in Ostblock war, war auch eine Untergrundgemeinde. Kennzeichen der Untergrundgemeinde war, die Christen standen eng zusammen. Da fragte man nicht groß, bist du katholisch, evangelisch oder was du bist du, hast du den Herrn Jesus lieb? Ich habe hier ein Buch, ich glaube, vielleicht gibt es noch einen Büchertisch, aber ich kenne den Bruder Hartmann, hieß er. Der war viele Jahre in russische Gefängnisse, ein Pastor. Und er hat ein Buch geschrieben, ähnlich wie Solzhenitsyn, Archipel Gulag, Glaube trotz KGB. Hat dieses Buch geschrieben und hat erzählt im Gefängnis, da waren Adventisten, die feiern Sabbat, essen kein Schweinefleisch, da waren katholische Priester und wie sie einander im Gottesdienst im Gefängnis gedient haben. Also die haben die Arbeit für den Adventisten am Samstag übernommen, wenn Schweinefleisch, dann haben sie das genommen und wenn was anderes gab, haben sie getauscht und so weiter. Und das Erstaunliche war, der katholische Priester, und nicht der Pfingstler, der katholische Priester hat lauter Visionen und Offenbarungen gehabt und hat gesagt, bei dir passiert das, morgen wirst du, oder sogar vorausgesagt, wann der eine entlassen wird und wie es mit dem anderen weitergeht. Also du glaubst gar nicht, wie Gott im Untergrund wirkt. Gott wirkt im Untergrund. Und jetzt, wo die Christen frei sind, wo sie D-Mark und Dollar und Euro haben, du, die zanken sich, streiten sich und spalten sich. Das ist also furchtbar. Das ist nicht mehr das, was Gott gewollt hat. Sobald den Menschen wohlgeht, vergessen sie den lieben Gott und die wollen nur noch Euro oder Dollar. Aber die ersten Christen in der Untergrund stehen zusammen. Sie kennen einander. Die kennen einander. Sie reden sich miteinander mit Vornamen an. Guck mal, auch die Urgemeinde in der Bibel, Paulus, Johannes. Bei uns hat sich hier ja, vor einigen Jahren jemand, ein Redakteur von Neues Deutschland, bekehrt. Und dann kommt er zu mir ganz entsetzt und sagt, Bruder Matutis, ich habe eine ganz ehrliche Frage. Kannst du mir sagen, dann sag mal, Paulus, Markus, Johannes, haben die keinen Familiennamen? Wie haben die, weil die kannten sich, die ersten Christen. Die wussten Paulus, dann wussten sie ganz genau, das ist der Bruder dort aus Tarsus. Sie waren eine große Familie. Sie hatten alles gemeinsam. Und da heißt es, sie teilten, sie brachten alles zusammen, wenn einer Not litt. Es ist erstaunlich, ich habe in Rumänien mal in der Untergrundkirche mal miterlebt, wie ein Gemeindesaal für 3.000 bis 4.000 Leuten gebaut wurde. Es gab keine Kasse, es gab keinen Sekretär. Der eine kauft Ziegelsteine, der andere kauft Fenster, der andere kauft Teppich. Und sie sprechen miteinander ab, diese Sorte von Teppich, so damit dann ausreicht, dass sie das alles bringen. Und sie bringen das alles in der Gemeinde. Ich finde, das ist Familienleben, Familienbetrieb. Sie tauschen einander aus, sie dienen einander und sie arbeiten miteinander zusammen. Sie waren einander nicht fremd. Also in der Untergrundkirche sind die Leute einander nicht fremd. Die kennen sich einander sehr gut. Musst du kennen. Denn du weißt nicht, wer Judas und wer ein Verräter ist. Und die kennen ihre Judasse. Ich war in einer Gemeinde in Rumänien und ich durfte dort nicht predigen, war so entsetzt. Und habe gesagt, guck mal, ich fahre 17 Stunden, um nur zu euch zu besuchen und darf nicht einmal guten Tag sagen. Und musste in der Kleiderkammer verschwinden. Dann sagt der Bruder hinterher, Bruder, und nachmittags durfte ich predigen. Und sagt, komm nach vorne und bring Gottes Wort. Und ich sagte, Bruder, was ist für Tag und Nacht der Unterschied? Ja, heute Morgen haben wir einen Judas in der Gemeinde gehabt. Und weißt du, das ist einer der Ältesten gewesen, sogar ältester Presbyter. Der ist übergewechselt zu den Kommunisten, der hat einige Vorteile, oder die haben ihm einige Vorteile versprochen. Und ich muss meine Predigt, Sonntagmorgenspredigt, einschicken zu dem Parteibüro, da wird alles zensiert. Und dann geht er ganz genau durch, ob ich mich an mein Manuskript halte. Und du siehst, und die sind schlau. Und die Liebe zu Gott macht dann erfinderisch, gerade in der Untergrundkirche. Ich erzähle nur ein bisschen, plaudere aus der Untergrundkirche. Und das Erstaunliche war, ich habe mich dort auch gewundert, der Bruder hat nur vielleicht 20, 30 Minuten gesprochen, aber die Gebete waren so lang. Dann haben sie gesagt, Bruder, sowieso könntest du nicht nach vorne kommen und mit uns beten. Und dann hat er angefangen, lieber Heiland, und dann hat er das, was er sagen wollte, eigentlich predigen wollte, im Gebet gepredigt. Und Gebete kann man nicht zensieren. Seid klug und ohne falsch. In der Untergrundchristen oder im Untergrund werden die Menschen klug werden, die Leitung des Heiligen Geistes haben, die werden clever sein. Oder ich habe in Jugoslawien unter Tito damals, wir haben Kinderstunden angefangen, und dann haben wir, oder die Leute haben gesagt uns, horch, wenn dann irgendjemand Fremdes kommt, den wir nicht kennen, dann werden wir Geburtstag feiern hier. Und wir sind zusammen, um Geburtstag zu feiern, und ihr seid Gäste aus dem Ausland gekommen, wir feiern Geburtstag. Irgendjemand hat Geburtstag gehabt, der ist erfinderisch und so weiter, wir feiern Geburtstag. Also, man wird kreativ. Untergrundchristen werden kreativ, weil Not macht erfinderisch. Not macht erfinderisch. Sie waren einander nicht fremd, sie waren einmütig beieinander. Sie wussten, wo die Gottesdienste sind, sie hatten alles gemeinsam, sie standen einander bei. Wenn der eine Not hatte, so hat man geholfen. Sie unterstützen sich gegenseitig. Sie dienten einander mit der Gabe, die sie hatten. Der eine konnte das, der andere jenes. Und sie versteckten einander. Leute, es wird die Zeit kommen. Die ist vielleicht erst noch nicht da. Aber die wird kommen, wo du vielleicht deinen Bruder, deine Schwester verstecken musst. Würdest du das machen? Sogar dich in Lebensgefahr bringen? Sogar deswegen ins Gefängnis? Würdest du das machen? Und da siehst du, wie unreif unsere Christen heutzutage sind. Den meisten darfst du gar nicht mal über den Weg trauen. Du hast schon in guten Zeiten Schwierigkeiten, ihnen zu begegnen und mit ihnen zusammenzuarbeiten. Was willst du tun in Krisenzeiten? Zu wem würdest du weg hinrennen, wenn jetzt Verfolgung stattfinden würde? Zu welchem Nachbar, zu welchem Freund, zu welchem Bekannten? Ich habe morgen eine Beerdigung und die Ingrid, die hat mir erzählt von den Leuten, als damals sie enteignet worden sind und als der Vater nach dem Westen floh, dann haben die Nachbarn das Kind versteckt in der Scheune und so weiter und so durchgebracht, bis sie auch fliehen konnte und bis sie abgeholt worden ist hier in den Westen als 12-jähriges Kind. Wem würdest du deine Kinder anvertrauen? Überleg einmal, denk nur darüber nach. Wir sind eine materialistische Gesellschaft. Bezahlen kannst in der Zeit nichts mehr. Und so weiter. Und wir müssen miteinander lernen, umzugehen. Und Gemeinde ist der Ort, wo wir lernen, Liebe zu üben. Gemeinde sollte eine angstfreie Zone sein. Gemeinde sollte eine Lebensgemeinschaft sein. Nicht nur Halleluja, sondern dass man durch dick und dünn geht. Dass man Freude und Leid teilt. Dass man in guten und in schlechten Tagen zueinander steht. Das ist Gemeinde, Leute. Alles andere ist Quatsch. So, sie kannten, sie haben ein Erkennungszeichen gehabt. Vielleicht so ein Fisch. Das sind also die Angler. Und sind dem Fisch immer nachgegangen. Sie hatten füreinander gebetet, wenn einer im Gefängnis war. Sie haben für Petrus gebetet und Gott hat einen Engel geschickt sogar, dass durch vier Wachen sogar der Petrus rausgeführt wurde. Sie nahmen sich einander an. Petrus kommt sogar an die Tür und er weiß ganz genau, hier beten welche für mich, hier kann ich untertauchen. Wir werden vielleicht untertauchen müssen. Du wirst vielleicht untertauchen müssen. Wo tauchst du unter? Überleg einmal, denk drüber nach. Die ersten Christen waren keine Egoisten oder die Untergrundchristen konnten auch keines sein. Sie waren hilfsbereit, ermutigten sich gegenseitig, sie beherbergten. Vielleicht wirst du auch Gäste plötzlich aufnehmen, dann ruck mal zusammen. Kannst du zu zweit in einem Bett liegen? Wir haben Probleme schon mit allein im Bett zu liegen, jeder hat so sein eigenes Zimmer. Aber stell dir mal vor, der Gast schnarcht. oder wie auch immer, vielleicht schon tagelang nicht gewaschen. Wie war das, also wenn ich diesen Film von Corrie ten Boom denke, wo man die Juden versteckt hat, das war so eine Situation. Und dann musst du sogar gegen die politischen Gesetze verstoßen, womöglich, verstoßt ja sowieso, wenn du etwas Verbotenes tust, wenn du Christen beherbergst, die an Gott glauben, die verfolgt werden, und die beherbergst, du musst sogar über dein erzogenes deutsches Gewissen hinwegsetzen und sagen, nein, Menschen sind wichtiger wie Sachen und man muss Gott mehr gehorchen wie den Politikern, egal wie auch die heißen mögen, die guten Herren. Du siehst also, du musst dich über die Gesetze des Landes hinwegsetzen. Gemeinde ist viel mehr, als du denkst. Sie sorgten für die Verpflegung, sie hatten die Geistesleitung. Ich werde nie vergessen, als ich das erste Mal meine Bibeln schmuggelte und nach Rumänien brachte. Wir haben an der Grenze gefastet und da kriege ich eine Prophetie und der Heilige Geist sagt, ich werde die Zöllner mit Blindheit schlagen. Ich habe gesagt, Johannes, das ist dein Wunschdenken. Weißt du, das glaubst du, das wünschst du, das hättest du gerne. Und als ich dann an der Grenze kam, bei Weißkirchen, und was passiert? Alles raus, alles auspacken. Alles raus, alle müssen raussteigen und alle müssen deklarieren, wir haben was gehört. Und das Paket mit den Bibeln, habe ich gesagt, wenn der liebe Gott also die mit Blindheit schlägt, muss sie nicht extra groß verstecken. Dann werden sie nicht finden. Und was passiert? Das Paket ist drin und sagt, was ist da drin? Und ich habe mich schon im Gefängnis gesehen, das Auto schon beschlagnahmt. So, und habe ich gesagt, Herr, und dann reißt der Zöllner, weil ich zu langsam war, reißt der Zöllner den Deckel auf und da auf der Rückseite Biblia, Biblia, Biblia. Und er schiebt anstandslos ein. Beide Kollegen zu zweit haben sie kontrolliert. Wir mussten nur für Medikamente was bezahlen, was wir dabei hatten. Und alles andere, die zwei Kartons mit Bibeln, waren frei. Reingeschoben, wir sind weitergefahren. Es war tatsächlich, wie der liebe Gott gesagt hat, ich werde sie mit Blindheit schlagen. Und ich habe gesagt, ich lüge nicht. Und als er mich fragte, was haben Sie dabei, habe ich gesagt, Bibel. Und jeder zeigte gleich vorne seine Bibel. Und ich sehe noch heute, da schüttelt er alles raus. Die ganzen Umrisse, jeder zeigte deine Bibel. Wir haben nicht gelogen. Und wir haben gesagt, wir werden die Wahrheit sagen. Was habt ihr dabei? Wir haben Bibeln, aber natürlich nicht die verpackten Bibeln. Das haben wir nicht gesagt. Und jetzt, wie werde ich die Bibeln los? Ich habe keine Adresse, wo ich sie abgeben soll. Verstehst du, zum Fenster rausschmeißen. Und der Bruder, der uns das, oder Missionsgesellschaft, die uns gegeben hat, der hat gesagt, ihr seid Pfingstler, ihr habt die Geistesleitung und wir vertrauen euch die Bücher. Und ihr werdet schon dann richtige Leute hinbringen. Und dann kommen wir, die haben uns nur die Ortschaft gesagt, dort möchten wir die Bibeln abladen. Und da komme ich hin, auf dem Marktplatz, morgen sehr früh, das Auto noch mit Tau so beschlagen, also wenn man drin schläft, beschlagen. Und dann klopft es am Fenster. Hallo, Sie sind aus dem Westen, darf ich Sie einladen? Also mit Händen und Füßen hat man sich da verständigt. Und tatsächlich, ich habe gesagt, ja gut, also das ist nett, wir würden warmen Tee trinken. Aber wer weiß, das könnte KGB oder Sekuriatis dort sein. So, wir gehen mit, dann haben wir Tee getrunken, gegessen, bis uns frisch gemacht. Und dann kommt jemand und sagt, wir sollen mit ihm gehen. Naja, wir gehen mit ihm. Wir wissen ja nicht, wir brauchen ja Geistesleitung. Du siehst, wie Geistesleitung funktioniert. Und ich sag, was da passiert ist. Und dann waren wir bei denen, und es waren Christen, haben sie ein paar Sachen gefragt, was wir auch Französisch, Deutsch und Englisch und Lateinisch und all die Sprachen, wo wir konnten, Russisch, so mit, haben uns verständigt mit allem, also Babylonisch. Und sind wir zurechtgekommen. Und dann sagt er, ihr könnt auch nicht hier bleiben. Jetzt geht ihr, da kommt noch ein anderer Bruder gleich, und dann geht ihr mit dem. Da sind wir mit ihm. Also wir sind von einer Hand zur anderen gereicht. Also das ist Untergrund. Und das ist laufend so gewesen. Das ist nicht ein einziges Mal. Laufend so gewesen, könnt ihr auch nicht hier bleiben. Dann kommen wir dorthin. Und dann hören wir aus dem Nebenzimmer eine Gebetsversammlung, eine richtige pfingstliche Gebetsversammlung. Alle beten durcheinander, so laut und so weiter. Und wir horchen das. Und dann sagt er, ja, hier sind Geschwister und die beten. Die haben von Gott einen Auftrag bekommen, muss vorstellen. Die haben von Gott heute für Leute zu beten. Sie wissen auch nicht warum, aber da ist ein Gast gekommen aus Moldawien, aus ganz anderen Teil, etwa 1000 Kilometer weiter weg, ist gekommen und so sie beten. Und dann fragt der eine Bruder, ob wir eine Bibel hätten. Der Bruder ist von Moldawien, also aus einer Stadt, vom Dorf gekommen. Der Heilige Geist hat ihm gesagt, er hat um eine Bibel gebetet. Und wir müssen eines sagen, damals zu der Zeit hat meistens nur der Pastor die Bibel gehabt und die lag in der Gemeinde und die Geschwister kamen und haben abgeschrieben. So reich waren sie an Bibeln. So, und der sagte, ich bin jetzt Kind Gottes, Herr, ich möchte meine eigene Bibel haben. Kannst du mir nicht eine Bibel schenken? Und da, als er so gebetet hat, Gott gesagt, geh dort und dorthin, kriegt eine Adresse vom Himmel eindiktiert und kommt und er ist da. Und dann sagt der Bruder, da ist ein Bruder gekommen von weit her und fragt, ob wir nicht eine Bibel für ihn hätten. Egal welche, auch wenn es eine andere Sprache ist, spielt keine Rolle. und soll ich nicht? Und dann habe ich gesagt, wir müssen noch beten, also ich, und so weiter. Und dann fingen, habe mir das Bruder angeguckt nochmals, und dann haben wir noch miteinander gebetet und wir fingen in Sprachen zu beten, und ich wusste, ich bin daheim. Ich bin zu Hause, und dann habe ich gesagt, gut, komm raus, ich habe vielleicht was für dich. Und dann hat Gott mir gesagt, gib ihm den ganzen Karton. Und ich soll einen Karton ihm geben, du, und er fällt auf den Boden, so wie er stand, und sagt, Gott, ich habe nur um eine Bibel gebeten und ich habe einen ganzen Karton bekommen. Du musst sehen, und der hat sich, der hat bei den Geschwistern nur so gewunken und ist abgefahren, denn er konnte nicht lange bleiben. So was bleibt vielleicht nicht lange verborgen. Und ist abgefahren nach Hause. Nach Jahren habe ich diesen Bruder und diese Gemeinde auch kennengelernt, wo die Bibeln gelandet sind. In Rumänien, Ende der Welt. So, das ist Untergrund. Das ist Spannung. Das ist Leben pur. Du erlebst Führung Gottes, du erlebst die Bewahrungen Gottes, du erlebst die Wunder Gottes. Und dann habe ich den anderen Karton gleich dort gelassen und wir sind auch dann ganz schnell weitergefahren. Denn du weißt gar nicht, was da passiert. So, Leitung, das geht alles ganz schnell. Ganz schnell. Und ich habe Brüder aus dem Osten, Bruder Fedotow, der war mal hier bei uns auch, oder schon ein paar Mal auch in der Gemeinde, der war 28 Jahre in russische Gefängnisse. Weißt du, und das heißt etwas, nicht nur so ein bisschen Spaziergang, russische Gefängnisse, das ist also Hölle. Und er hat es überlebt und so weiter. Und er sagt, wir verabschieden uns, wenn wir morgens aus dem Haus gehen, verabschieden wir uns von unserer Familie. Wir wissen nicht, ob wir nach Hause kommen. Und so viele von uns sind schon am Arbeitsplatz oder wo auch immer verhaftet worden und sind nie mehr nach Hause gekommen und nie mehr gesehen. So, das ist ein ganz anderes Familienleben. Du wirst ganz anders leben. Weißt du, was wir hier haben? Wir haben ein Schlaraffenland. Halbes Paradies schon bald. Also wir uns passiert nichts. Minderheiten werden sowieso bald geschützt und Minderheiten haben bald mehr Recht wie die Majority, also die Mehrheit. So, Gemeinde. Die Jünger Jesu mussten in der Gemeinde bleiben. Das war ein Gebot, bleibt, bis ihr angetan werdet mit der Kraft des Heiligen Geistes. Wenn du mit dem Heiligen Geist erfüllt werden willst, wenn du die Führung des Heiligen Geistes haben willst, musst du in der Gemeinschaft der Heiligen bleiben. Ganz wichtig, dass du Heilige um dich herum hast, dass du weißt, mit wem du zu tun hast, dass sie den gleichen Herrn folgen, wie auch du dem Herrn folgst, dem gleichen Herrn, dass sie die gleiche Sprache sprechen, ist so wichtig. Plötzlich spürst du, das ist die gleiche Chemie, die gleiche Wellenlänge. Du bist zu Hause. Ich habe zu Leuten schon Leuten gedient, die habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Plötzlich wusste ich, die sind zu Hause. Und manche Institutionen oder Organisationen, wo man hingegangen ist, wo man Vorträge, Referate gehalten hat, habe ich gesagt, oh Gott, hilf, dass ich schnell Amen sagen kann. Kühle, die sind nette Leute und anerkennlich, aber da fehlt das Feuer, da fehlt die Herzenswärme, die Sprache des Herzens. Gemeinde ist dort, wo das Herz spricht. Sie waren ein Herz und eine Seele, die ersten Christen. Und Jesus sagt, die Pforten der Hölle werden die Gemeinde nicht überwältigen, siehe Russland. Und dieser Bruder Fedotow, 28 Jahre im Gefängnis, stark wie je und je, also das musst du überleben. Diese Torturen, und er ist heute Bischof von 1800 Gemeinden in Russland. Und er weiß, wovon er spricht. Und als ich gesagt habe, Bruder, und ich habe erzählt in einer seiner Gemeinden von der Fall Berliner Mauer, und die Schwester sagt, was ist das? Ich habe noch nie was gehört von der Berliner Mauer und von dem Fall der Berliner Mauer. Fragt mich, was ist das? Und dann habe ich den Bruder gefragt, ja, wissen eure Leute das nicht? Lesen die keine Zeitung, hören sie kein Radio, sehen die kein Fernsehen? Nein, sagt er, unsere Geschwister lesen nur die Bibel. Und ich habe gesagt, und wenn was passiert, dann weißt du, das ist typisch Russland, Moskau ist ganz weit weg. Moskau ist ganz weit weg. Und wenn der Herr will, dass wir das erfahren, wird uns der Heilige Geist sagen, das ist ihre Methode. Radikal, radikal. Und die ersten Christen sind radikal. Und ich habe in seiner Gemeinde gerade von diesem Bruder Fedotow noch in der Zeit von Gorbatschow gedient. Und dann hatten wir einen Taufgottesdienst. Bei mir ich bin hier im April weggefahren. Kokosse blühten schon und so weiter. Dort komme ich an, ist halber Winter. Und dann sagte Bruder Matutis, wir haben heute Nachmittag Taufe. Ich habe gedacht, lieber Gott, hoffentlich muss ich nicht ins Wasser steigen. Denn draußen war es kalt, das Wasser war zugefroren. Und die taufen nicht im Taufbecken, sondern warmes Wasser mit 38 Grad. Die haben Eis aufgeschlagen und haben 14 Täuflinge getauft. Ich habe gesagt, lieber Bruder, und da war noch eine schwangere Frau sogar dabei. Also ich war so entsetzt. Weißt du, wir sind so verwöhnt, so verweichlicht. Das glaubst du gar nicht. Sogar ich als Prediger. Und ich glaubte, ich habe schon viel gesehen und erlebt. Dann sage ich, Bruder, könnte nicht warten, bis es ein bisschen wärmer ist zu taufen. Dann sagte Bruder Matutis, so sagte Bruder Matutis, wenn bei euch jemand stirbt im Winter, wartest du auch, bis es Sommer ist, um ihn tief zu beerdigen? Und dann erlebe ich in einer anderen Stadt, ich habe dem Bruder gesagt, einfach, ich möchte irgendwo eine Gemeinde anfangen, wo noch keine Gemeinde ist. Such mir eine Stadt aus, so 100.000 Einwohner. Dort möchte ich bezahle alles, ich möchte dort eine Gemeinde gründen. Und dann hat er mir eine Stadt rausgesucht, im Uralgebiet irgendwo. Und dann sagte er, gut, ich habe eine Stadt gefunden, wir haben einen Saal gemietet, wir haben Einladungszettel versucht zu verteilen, wie es so möglich nur ist und dergleichen. Und ich komme in den Gottesdienst. Da sitzt nur die Hauswartsfrau und Platz für 600-700 Leute und kein einziger Mensch da, außer der Gruppe, die mit mir mitgefahren ist. Also das ist ein Reinfall. Da wird nie was rauskommen. Und ich wollte im Glauben im Osten einfach mal eine Gemeinde aus dem Nichts anfangen. Gut, jetzt ist schon eine Stunde nach der Veranstaltung, wo die anfangen sollte. Immer noch kein Mensch. Dann sagt die Hauswartsfrau, ich habe fleißig eingeladen, der Saal wird voll werden. Ich sage, schön, du glaubst, dass deinen Glauben möchte ich haben. Der Saal wird voll werden. 2 Stunden nach dem Veranstaltungstermin, also wurde es um 19 Uhr angefangen, 9 Uhr praktisch, so, kommen die Leute nach und nach, der Saal füllt sich. Am Schluss sind 600-700 Leute drin, man muss sogar Bänke reinstellen, gerammelt voll. Ich mache einen Altarruf. Alles Leute von der Stadt, die nie was zur Kirche, die haben nur gehört, jemand aus dem Westen ist da und wird da was erzählen über Berlin und was weiß ich alles. Da draußen sieht er so eine Anzeige, so ein Prospekt noch, ein Plakatenposter. Hängt irgendwo noch so auf dem Foto. Und da wird einer kommen. Und er war gerammelt voll. Ich predige, mache Altarruf. Wer möchte sein Leben Jesus übergeben? Der ganze Saal streckt die Hand hoch. Denkt, das gibt's nicht. Die haben nicht verstanden. Die wissen gar nicht, um was es geht. Die waren noch nie in der Kirche. Die haben noch nie eine Bibel gelesen. Die wissen doch nichts. Die kommen aus dem Kommunismus. Und der Kommunismus ist noch ganz fest drin. So, Untergrundkirche. Ich will nur sagen, das ist Untergrundkirche. Und das werden wir erleben. Und auf das muss man uns nicht vorbereiten. Ganz anders, als du denkst. Da ist 2 Stunden nach der Uhr, nach dem offiziellen Beginn, noch kein Mensch da. Und dann kommt's. Und dann habe ich gesagt, nee, das gibt's nicht. Die Leute haben nicht kapiert, um was es geht. Dann habe ich gesagt, die müssen alle aufstehen, die wirklich ernst meinen. Und habe wirklich den Leuten heiß gemacht. Leute, es kostet etwas, Jesus Christus nachzufolgen. Das ist keine Spielerei und kein Vergnügen. Wer Jesus nachfolgen möchte, soll bitte aufstehen. Alle stehen auf. Denke ich, ob die Schwester nicht richtig übersetzt hat. Denn sie hat nur so Hitlerdeutsch gesprochen, so Kleindeutsch. Also Käse war alles Käse. Weißt du, bei uns gibt es Käse, verschiedene Sorten, aber hier war alles Käse. So in Deutsch hat sie gesprochen, aber ist okay, wir haben uns verstanden, um was es geht. Sie kannte ihre Bibel und sie hat den Heiland rübergebracht. Liebe Frau, die auch im Gefängnis war, und zwar aus einem einfachen Grund, als die Geheimpolizei kam und Leute verhaftet und den Pastor verhaftet und die Ältesten verhaften, die hat nur in Zungen gebetet und in Zungen gesprochen. Und die hat man einfach mitgenommen, Mutter von 8 Kindern, und die war 4 Jahre im Gefängnis, weil sie Kontakt hatte zum ausländischen Geheimdienst. So verstehst du, Kontakt, und was sie in Sprachen gebetet hat, das hat der Soldat nebenan nicht verstanden, mitgenommen. Und so eine Schwester hat mich übersetzt. Also die kannte ihren Heiland nicht nur von Theorie, sondern von Praxis. Da habe ich gesagt, Schwester, jetzt müssen wir nochmals, jetzt werde ich aber ganz scharf sagen. Und das kostet, ich habe dir erzählt, was damals war, wenn die Leute sich taufen ließen, sie würden, sind gleich verhaftet worden unter Umständen und. Wer das möchte, sollte jetzt nach vorne kommen, wir machen hier Platz. Der ganze Saal. Und die erste, die nach vorne kam, war die Hauswartsfrau. Und sie hat ihr Leben Jesus übergeben und gehört Jesus. So, wir machen dann weiter und es passiert Folgendes. Wie wird Gemeinde gebaut? Und die Erweckung war da. Wir haben an alles gedacht, dass Leute sich bekehren und so weiter. Wir haben Literatur mitgebracht und Bibel mitgebracht. Jetzt sagt der Bischof, was denkst du, wie soll man weitergehen? Ich sage, ich weiß es nicht, du bist hier verantwortlich. Dann nimmt er einen Bruder, der mitgekommen ist, und du bleibst hier als Prediger. Der hat gar keine Zeit, war verheiratet, hat 2 Kinder gehabt, und du bleibst hier als Pastor. Und er hat anschließend dann über 20 Leute gleich getauft, Woche später. Das war so der nächste Gottesdienst. Du siehst also, wie das so spontan geht, da wird nicht viel diskutiert, nicht viel gefummelt und nicht viel verhandelt. Du da. Also, und du machst es. Weißt du, das sind Berufungen. Und er ist heute noch Pastor. Ich habe ihn ein ganzes Jahr lang unterstützt, sodass er vollzeitlich dort arbeiten kann. Und dort Gemeinde bauen kann. Ich will nur sagen, Gemeinde, spontan, flexibel, beweglich, und du bleibst da. Wärst du bereit, deine Arbeit aufzugeben in der Fabrik oder wo auch immer und gleich als Pastor dort eingesetzt zu werden und nicht wissen, wie geht es weiter. So, die Pforten der Hölle werden meine Kirche nicht überwältigen. Die Gemeinde Jesu, was ist die? Ist eine Familie, ein Herz und eine Seele. Die Gemeinde Jesu ist der Leib des Herrn. Wie finde ich die richtige Gemeinde? Zuerst einmal, wie findest du Jesus? Du musst zu Jesus gehören. Wenn du nicht zu Jesus gehörst, kannst du 100 Gemeinden gehören, gehörst nicht zu der Gemeinde Jesu. So, erst Kolosser Kapitel 1, Vers 18, er ist das Leibes, er ist das Haupt des Leibes und dieser Leib ist die Gemeinde. Er ist der Anfang der neuen Schöpfung, denn er ist der Erste von allen Toten, der zum neuen Leben wurde. Und ihm muss alles hinzugetan, hinzugerückt werden. Er ist das Haupt des Leibes. In der biblischen Gemeinde wird alles vom Haupt aus gesteuert. Nicht vom Pastor, nicht vom Bischof, nicht vom Papst, vom Haupt. Und das ist Jesus Christus. Das ist so wichtig. Die biblische Gemeinde ist eine freiwillige Gemeinde. Da dient man Gott freiwillig, keiner muss es. Wenn du die wahre Gemeinde suchst, musst du zuerst einmal Jesus suchen. Du musst sehen, ob Jesus in dieser Gemeinde ist, ob er das Haupt der Gemeinde ist. Wer hat dir das Sagen? Kommt Jesus in dieser Gemeinde vor? Nicht, wie oft der Name Jesus erwähnt wird, sondern hat er was zu sagen in dieser Gemeinde? Gemeinde ist so wichtig zum Überleben für die Gläubigen, denn wir sind wie Schafe ohne Hirten. Wir sind gläubig. Du kannst gläubig sein, überall, aber du brauchst Führung. Dein Leben braucht Anleitung, dein Leben braucht Trost, Beistand, dein Leben braucht Ermutigung, dein Leben braucht Ergänzung. Deshalb ist Gemeinde lebensnotwendig und es geht ums Überleben. Und ganz besonders in der Endzeit, auf die wir zusteuern, ganz massiv. Was ist eine biblische Gemeinde? Es sind nicht die Aktivitäten. Es sind nicht die Aktivitäten, so schön wie gut sie sind. Offenbarung Kapitel 3, die Gemeinde in Laodicea war sehr aktiv. Sie hat ein ganz tolles Programm, da war bei denen was los. Chor, Musik, Technik, alles. Sie hatten eine gute, reine, saubere Lehre. Gemeinde ist nicht eine theologisch ausbalancierte Lehre. Das volle Evangelium, was ist voll? Das ist sowieso Fragezeichen. Weißt du, das ist nicht das Zeichen und Wunder, das ist nicht Gemeinde. Gute Unterhaltung, viel Unterhaltung. Bei dieser Gemeinde in Laodicea, Jesus saß draußen vor der Tür. Die Gemeinde in Ephesus war auch nicht besser. Sogar die erste Gemeinde, eine der ersten Gemeinden. Eine tolle Gemeinde, aber diese Gemeinde war äußerlich toll, aber sie hat die erste Liebe verlassen. Der ging es wahrscheinlich um vieles andere mehr. Die Fassade war wunderbar, das Fundament war faul. Jesus war nicht im Zentrum und Jesus will geliebt werden. Und hier kamen alle auf ihre Kosten, bloß Jesus kam nicht auf seine Kosten in dieser Epheser Gemeinde. Jesus wurde nicht verherrlicht. Es ging nicht um die Ehre Gottes. Eine gute Gemeinde besteht nicht aus der Menge der Leuten. Ich war in Israel, in Jerusalem in einer Gemeinde. Verrückt, so wie Pastoren sind. Komme ich in diese Gemeinde, dann frage ich den Bruder, Bruder, wie viele Leute hast du in der Gemeinde? Dann sagt er 250 Stühle und wir stellen noch 40, 50 Stühle dazu. Gut, wir besichtigen das Gebäude weiter. Und dann frage ich, sag mal, Bruder, wie viele Leute hast du in der Gemeinde eigentlich? Dann sagt er, 250 Stühle stehen im Raum und wir stellen so 40, 50 Stühle noch dazu am Sabbat. Okay. Wir gehen weiter und bin fast im Büro und ich frage immer noch zum dritten Mal und sage, Bruder, sei doch ehrlich, weißt du, red nicht in Parabeln. Und ich weiß, die Juden reden gerne in Beispielen und Parabeln und Gleichnissen. Sag mir, wie viele Leute hast du? Dann sagt er, 250 Stühle und wir stellen 40, 50 Stühle dazu. Ich will es wissen, dann hast du also 290 Leute. Ich sagte, nein, 250 Stühle und wir stellen 40, 50 Stühle dazu. Dann sage ich, wie bitte? Dann sagte, weißt du, Gott hat uns Juden verboten, Menschen zu zählen. Menschen, wir dürfen viel zählen, wir dürfen Stühle zählen, wir dürfen Häuser zählen, wir dürfen Bäume zählen, wir dürfen alles zählen, aber Gott hat uns verboten, Menschen zu zählen. Und er hat mir eine Botschaft gegeben, die habe ich nie mehr vergessen. Gott zählt nicht, Gott wiegt. Und manchmal wiegt bei Gott ein Einzelner mehr wie die ganze Welt. Gott zählt nicht, Gott wiegt. Und genau das ist auch, wenn du Gemeinde suchst. Gott zählt nicht, Gott wiegt. Hast du die erste Liebe? Also nicht Gebäude, nicht die tollen Berichte, auch nicht die Missionsaktivitäten und was sie sonst draußen alles machen, sondern wie sieht es mit der Liebe aus? Gemeinde besteht aus Menschen, wo Jesus bei denen die Mitte ist. Also Zentrum, Jesus. Wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, sagt Christus, da bin ich mitten unter ihnen, ist Jesus unter ihnen. Sind sie in Jesu Namen versammelt? Das heißt nicht nur, dass sie einen frommen Spruch sagen, wir sind hier in Jesu Namen. Das musst du nicht unbedingt sagen. Aber du musst im Geist Jesu, in der Gesinnung Jesu, im Charakter, in der Eigenschaft Jesu, im Geist Jesu versammelt sein. Wo zwei oder drei das fertig bringen, da bin ich mitten unter ihnen. Da, wo Jesus die Mitte ist, wo Menschen gedient wird im Namen Jesu. Und der Herr tat zu der Gemeinde hinzu, er muss die Leute dazu tun. Die Frage ist, wie sind die Leute zur Gemeinde gekommen? Durch Werbeaktionen, durch Billy Smith, Stantons, Johannes Matutis. Wie sind sie zum Glauben gekommen eigentlich? Der Heilige Geist muss die Leute gezogen haben. Und nicht, dass Menschen Menschen bekehrt haben, der Geist muss die Menschen bekehren. Der Geist muss die Menschen zum neuen Leben erwecken. Wie sind die Menschen zur Gemeinde gekommen? Sind sie von woanders gekommen, weil es woanders nicht mehr gefallen hat und nicht mehr gut genug war und nicht mehr satt genug geworden sind? Wie sind sie zur Gemeinde gekommen? Die Gemeinde ist da, wo Jesu Charakter sichtbar wird. Und weißt du, was der Charakter Jesu ist? Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Alles andere ist Schmarrn. Das ist Gemeinde. Er war sanftmütig und von Herzen demütig. Ist dieser Geist, ist dieser Charakter da? Und wenn ich so christliche Gemeinden, Pfingstgemeinden, charismatische Gemeinden heute anschaue, Halleluja, Jesus ist Sieger, wir gehen vorwärts. Schritt für Schritt nehmen wir das Land ein. Verstehst du? Das ist doch Gewaltakt. Und dann Jesus-Tage, Jesus-Märsche oder was sonst auch noch alles gibt. Gemeinde ist nicht zum Herrschen da, Gemeinde ist zum Dienen da. Erfüll die Gemeinde den Charakter, den Sinn Jesu, den Zweck Jesu. Wir haben einen Auftrag als Gemeinde des Herrn. Wir haben ein falsches Bild im Laufe der Jahrhunderte und Jahrtausende entwickelt von der Kirche. Die Kirche will immer herrschen, seit Konstantin. Macht und Politik und so weiter. Und sie ist der Versuchung des Satans erlegen, ich will dir alle Macht geben. Gemeinde hat nichts mit dem Herrschen zu tun. Auch nicht über Dämonen oder sonst was. Das ist die Sache Jesu. Freut euch nicht, dass Dämonen euch untertan sind, sondern freut euch am allermeisten, dass eure Namen im Buch des Lebens geschrieben stehen. Ist wunderbar. Und das ist eine normale Folge, dass Dämonen untertan sind. Wenn du Jesus ganz gehorchst, gehorcht dir die ganze Unterwelt. Die Kirche will herrschen. Christen wollen immer herrschen, Macht haben, kontrollieren. Jesus verwendet ein anderes Bild für die Gemeinde. Das ist das Bild des Sauerteigs. Es zersetzt von außen. Ich werde nie vergessen, ich bin in Schweden in Urlaub. Wir haben eine liebe Schwester, die mit uns mitgefahren ist und dort Urlaub bringt aus Bayern. Und wir haben abgemacht, wir machen Ferien und die will kochen. Mit Leib und Seele wird sie kochen. Und sie hat von zu Hause Sauerteig mitgebracht. Ich wusste gar nicht, was Sauerteig richtig ist. Und das hat sie aufgehängt in der Küche und immer wieder gezogen. Und die hat die ganze Zeit, und wir sind alle auch natürlich dick geworden. Weil sie immer Sauerteig, sie gab Knödel morgens, mittags, abends. Sie hat immer gebacken und gebrutzelt und immer Sauerteig. Und du siehst also immer wieder einmal angesetzt und nicht mehr losgeworden. Und so ist auch die Sache mit Jesus Sauerteig. Durchsetzt den ganzen Tag ein. Etwas Sauerteig durchsetzt den ganzen Tag. Das ist ein anderes Herrschen. Ein Herrschen von innen. Ein Herrschen vom Geist her. Und das ist keine Vergewaltigung der Menschen. Die Gemeinde Jesu ist da, wo Jesu Geist herrscht. Wo die Gesinnung Jesu vorhanden ist, wo die Frucht des Geistes vorhanden ist. Und wir haben neulich gesagt, was Frucht des Geistes ist. Liebe, Sanftmut, Selbstkontrolle. Von wegen da herrschen, beherrsche ich mal selbst und kannst auch andere erst kommandieren. Gemeinde Jesu ist dort, wo einer dem anderen vertraut, wo man einander vertraut, wo einer dem anderen dient, wo einer dem anderen die Füße wäscht, nicht den Kopf, die Füße. Der Herr Jesus hat Füße gewaschen und hat gesagt, ich gebe euch ein Beispiel, wo man sich gegenseitig annimmt. Und wenn wir hier das nicht gelernt haben zu guten und friedlichen und ordentlichen Zeiten der Freiheit und Demokratie, dann werden wir das, wenn es Druck mal ist, nicht können. Gemeinde ist da, wo man einander toleriert. Der Jude, der Grieche, der Heide, Mann, Frau, Kind, Jung und Alt. Weißt du, wo man einander annimmt? Und man da sogar ein kleines Kind für voll wert nimmt. Ich werde nie vergessen, ich bin in Donauwörth in einer Versammlung und da kriegt ein 10-jähriger Junge eine Vision und eine Weissagung. Und er hat eingehauen wie den Blitz. Die Alten waren zu feige, das zu sagen, was der Junge gesagt hat. Und weißt du, was der Junge sagt? Ich sehe hier einen Leiterwagen und ich sehe hier Pferde, aber das ist dumm, was ich hier sehe, sowas gibt es nicht. Da sind nach vorne Pferde gespannt und nach hinten Pferde gespannt und die reißen den Wagen auseinander. Und das war das Problem in der Gemeinde. Verstehst du? Die eine Gruppe riss auf die Seite und die andere riss auf die Seite und der Wagen wird auseinandergerissen. Das sieht der kleine Pünft da im Geist. Und weißt du, was passiert ist? Die Gemeinde ging auf die Knie. Wenn der Heilige Geist wirkt, spielt keine Rolle. Mann, Frau, Kind oder jung oder alt, spielt keine Rolle, weil der Geist die Autorität hat. Gemeinde ist ganz was anderes, als was sich die Leute vorstellen. Da muss man nicht ordiniert sein von irgendwoher und einen Titel haben oder studiert haben. Nein, der Heilige Geist bahnt sich selbst seinen Weg. Man muss nur den Heiligen Geist laufen lassen. Die Gemeinde Jesu ist da, wo man sich nicht über den anderen ärgert, sondern einander dient. Und der andere, der dich ärgert, das ist nur dein Schleifstein. Und den brauchst du. Sonst wirst du nicht poliert. Das ist zu deiner Politur da. Gemeinde Jesu ist da, wo man einander vergibt. Und in der Gemeinde musst du so viel vergeben. Der Bruder Petrus fragte, lieber Gott, wie oft muss ich vergeben? Das kannst du 490 Mal am Tag. Musst du schon am Tag vergeben. Die Gemeinde Jesu ist da, wo man füreinander betet. Leute, da sieht man, wie weit weg man von der Gemeinde überhaupt ist. Wir spielen Gemeinde, aber wir sind nicht Gemeinde. Wir wollen Gemeinde sein. Aber der Heilige Geist möge es fertig bringen, dass wir wirklich ein Herz und eine Seele werden und diese Gemeinde finden. Und such nicht. Ich habe zeitlang eine ganz dumme Angewohnheit gehabt, ich habe die vollkommene Gemeinde gesucht. Und ich bin sämtliche Gemeinden in Süddeutschland fast durch und habe nicht die vollkommene Gemeinde. Immer wo ich hinkam, nach 3 Tagen habe ich irgendwas gefunden. Ich habe schon den Riecher dafür gehabt. Ich habe den Riecher gehabt, was da los ist und muss es nur irgendwo hinhorchen und dann... wo es geklagt und gejammert wurde. Und in der Bibel heißt, ein jeder, wenn er klagen will, soll gegen seine eigene Sünde klagen. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, was willst du bei uns? Dann habe ich gesagt, ich suche eine vollkommene Gemeinde. Dann sagt er, sobald du kommst, ist die Gemeinde unvollkommen. Sobald du kommst. Ich habe es aufgegeben. Ich habe nur ein Anliegen, so viel es an mir liegt. Herr, ich möchte beitragen, dass wenigstens hier in der Nazareth-Kirchstraße 51 Stück weit Gemeinde Jesu gelebt und entstanden und entwickelt wird. Nur Stück weit. Ist alles nur Stückwerk, was hier passiert. Aber wenn du dein Stückwerk und ich mein Stückwerk und wir alle unser Stückwerk beitragen, wir können es schaffen mit Gottes Hilfe und dem Heiligen Geist. Und es wird vielleicht eine Zeit sein. Und ich sage euch eines, auch wenn es Erweckungszeiten sind, und ich habe Erweckungsgeschichte studiert, sogar eine Arbeit darüber mal geschrieben, Erweckungen haben nie länger wie 3 Jahre gedauert. Da ist alles wieder verpufft. Nicht länger wie, auch die in Jerusalem, diese Erweckung, vergiss es, nicht länger wie 3 Jahre. Egal welche, ob Pensacola nimmst oder irgendwelche, du kannst welche Erweckung nehmen, welche du willst, Aufbrüche des Geistes dann, und weißt du, was dann als nächstes kommt? Es wird gleich organisiert. Es wird gleich ein Verein gegründet. Es wird gleich eine Bibelschule gebildet. Es wird gleich Titel verteilt. Es wird gleich Leute ordiniert. Der Heilige Geist kann nicht mehr das wirken, was es war, auch die Pfingstbewegung. Verstehst du, da kommen die Leute, gleich die Organisatoren, die das alles gleich vereinnahmen. Martin Luther hat wunderbar angefangen mit seiner Predigt und Reformation und so weiter. Und dann kam die Organisation. Die katholische Kirche ist ein bisschen schlauer. Weißt du, wenn die geistliche Aufbrüche irgendwo sehen, gleich wird ein Orden verpasst. Der Franziskanerorden, der Orden und deren ihr Orden und sofort gleich ein Orden. So, die können weitermachen. Wo ist die Gemeinde Jesu? Wo Jesus ausgelebt wird. Gemeinde, Jesus ist dort, wo der Heilige Geist den Alltag der Menschen berührt, den Alltag der Menschen erfüllt, den Alltag der Menschen verändert, wo sie geistlich wachsen zu Väter und Mütter in Christus, wo einer den anderen sich mitteilt, wo sie alles gemeinsam haben. Weißt du, in einer ordentlichen biblischen Gemeinde, und ich möchte diese Gemeinde haben, und deshalb trimme ich auch diese Gemeinde in diese Richtung, ich möchte, dass du hier weinen und lachen kannst zugleich. Das, wenn ich nach Hause komme, das Erste, ich sage, was ich zu Hause mache, Schuhe raus, Socken raus, ich laufe barfuß. Und das ist gesund. Weißt du, und das fühle ich mich wohl. Und ich möchte, dass du in der Gemeinde Jesu, auch hier am Leopoldplatz, dich wohlfühlst. Die Gemeinde ist nicht für eine Organisation, die Gemeinde ist für Menschen, die unglücklich sind, traurig sind. Die Gemeinde hat ganz großen Auftrag. Ich weiß, ich komme nachher noch ganz kurz darauf zu sprechen. Aber du sollst dich hier zu Hause fühlen. Mein Vater hat Brot die Fülle, hat der Junge gesagt, und ist nach Hause gekehrt. Da, wo man sie entfalten kann, wo die Gnade Gottes herrscht. Ach weiß, guck mal, der weiß nichts Besseres. Der läuft am liebsten barfuß. Wo man miteinander gnädig ist, wo man miteinander trägt und sich verträgt, so wie ich da einmal diesen Spruch da fahren musste, transportieren müsste, wenn ihr euch zankt und streitet, seht zu, dass ihr euch nicht auffrisst. Die Gemeinde ist nicht, wo wir einer den anderen auffressen, einer den anderen zugrunde richten, einer den anderen kaputt machen, einer über den anderen herrschen, einer den anderen kontrollieren. Das ist nicht die Gemeinde. Oder, weißt du, es gibt, wenn normalerweise den meisten Freikirchengemeinden haben Frauen nicht viel zu sagen, aber ich habe das miterlebt, auch Pfingstgemeinden, was tatsächlich dann passiert, weiß die Frauen haben nichts zu sagen, aber dann versuchen sie über Weissagungen, Prophetien. Und selbst wenn sie Kopftuch sich aufsetzen, dann kontrollieren, so spricht der Herr. Aber was willst du dagegen sagen? Nix. Ich habe schon die tollsten Fälle erlebt. Ich habe eine liebe Schwester in Süddeutschland gehabt, in der Gemeinde. Dann kommt sie im Gottesdienst plötzlich und sagt, so spricht der Herr, ich habe was gegen euch, dass ihr beim Abendmahl so viel Chorusse singt. Und wir haben tatsächlich zu viel Chorusse gesungen. Und ich möchte mehr Stille und Andacht in eurer Mitte haben. Okay? Ich habe gesagt, Geschwister, lasst uns still sein. Ich habe zuerst mal das Wort Gottes angenommen, aber dass diese liebe Schwester herrschen wollte über die Gemeinde. Am Schluss vom Gottesdienst kommt mein Chorleiter oder Gesangsleiter, mein Anbetungsleiter und sagt, Bruder, mach du das, ich kann diese Prophetie nicht annehmen. Dieselbe Schwester Inge, die kam vor 4 Wochen, als wir Abendmahl hatten, zu mir und sagte, Gerhard, mir gefällt es nicht, wenn du so viel Chorus spielst. Verstehst du? So versucht sie, über die Gemeinde zu herrschen. Gemeinde ist nicht, wo einer über den anderen herrscht. Und dann haben wir uns die Schwester vorgeknüpft. Den Bruder, den Anbetungsleiter, die Ältesten der Gemeinde. Ich habe so, wir werden jetzt mit unserer Schwester reden. Schwester, du hast hier im Fleisch geweissagt. Und du siehst, was eine richtige Gemeinde ist, dass man miteinander redet, miteinander korrigiert, einander ergänzt. Und dann hast du gesagt, ja, das ist, mir gefällt es nicht. Ihr habt wirklich im Fleisch geredet, verzeiht mir. Und die Schwester hat weiter prophezeit. Und weiter geweissagt, aber sie hat Korrektur angenommen. Gemeinde ist auch der Platz, wo man gegenseitig Korrektur annimmt, sich was sagen lässt. Die Bibel sagt, und die meisten lesen, die Liebe hört nicht mehr auf, aber die Liebe lässt sich auch was sagen. 1. Korinther 13. Auch das gehört dazu, die Liebe lässt sich sagen. Und wenn du in der Liebe bist und wir alle in der Liebe sind und eine Stätte der Liebe sind, wir lassen uns gegenseitig sagen, naja, vielleicht. Vielleicht nicht gerade im ersten Augenblick, dass wir uns das sagen lassen, aber im zweiten Augenblick. Ja, weißt du, wir sind manchmal Dickköpfe. So, aber was ist die Gemeinde? Wir lernen miteinander, wir vertragen einander, wir tragen einander. Gemeinde ist, wo man seinen Glauben bezeugt, wo man sich entfaltet, entwickelt, wächst. Gemeinde ist nicht McDonald's, wo alles schnell geht. Gemeinde braucht seine Zeit, um zu wirken. Und wenn ich so ältere Geschwister frage, wenn ich die Rosemarie frage, Rosemarie, wie lange bist du schon Kind Gottes? Seit 78, eine lange Zeit. Du siehst, mit wie viel Wasser ist da vom Berg? Und Anne-Marie, wie lang bist du? Auch schon so lang. Verstehst du, wie viel Wasser vom Berg da geflossen ist und was so alles passiert ist und so weiter. Und weißt du, das Schöne ist dabei, wenn man sieht, die Leute stehen immer noch. Die Leute dienen immer noch. Und wie viel Angriffe, wie viel Attacken, wie viel Verleumdungen, wie viel Kritik, wie viel Nörgelei. Weißt du, in dem Moment, wo du Gott dienst, da wird scharf geschossen. Der Teufel greift nicht die Leute an, die hinten irgendwo auf der Bank sitzen. Der Teufel greift die Leute, die was tun, an. Die will er lahmlegen durch Kritik. Aber wohl den Menschen, die sich bewährt haben und deren Gebete vermögen viel, denn das Gebet eines bewährten Jakobus 5 vermag viel. So, das ist Gemeinde, nicht McDonald's. Kein Rummelplatz der Gefühle auch. Kein Marktplatz, wo jeder sein Ramsch verkauft. Weißt du, wir haben schon erlebt, auch hier in dieser Gemeinde, die merkwürdigsten Sachen. Die einen verkaufen Bratpfannen, die anderen Tupperschüsseln, die nächsten Hackputzmittel, die nächsten Rollkragenpullover. Die Gemeinde ist kein Marktplatz. Wenn ich was kaufen will, kann ich bei Karstadt kaufen. Und wenn du sagst, hoch, ich bin dagegen, und ich bin dagegen. Der Gemeinde Jesu ist kein Marktplatz. Wo dann sich die Leute vorknüpft, ich habe schon Pastoren gehabt, die bei mir gepredigt haben, die haben Amen gesagt und dann gehen sie auf die Leute zu, du Bruder, ich habe für dich ein Geschäft, kommst raus zum Auto. Und dann verkaufen die Bratpfannen. MW, eins davon. Verstehst du? Oder sonst anderen Ramsch. Und ich musste mich da ganz klar distanzieren und sagen, nein, das geht. Ich musste meinen eigenen Bruder aus der Gemeinde ausschließen, meinen leiblichen Bruder, und sagen, Bruder, die Gemeinde ist kein Kaufhaus. Verstehst du? Kein Kaufhaus. Und das ist bitter für manche Leute. Und wir haben hier auch Leute verloren, ganzen Schwung, wenn wir gesagt haben, wir wollen das nicht, dass man hier Geschäfte macht. Und dass man Leute dann anschließend einladet irgendwo und sagt, und dann die Leute dann sich vermarktet. Die Leute sollen zum Herrn geführt werden und nicht auf dem Marktplatz und verkauft werden. Weißt du, das Schneeballprinzip, eigentlich ist MW, soll man gerichtlich verfolgen und die Leute alle einsperren. Weil es ist das Schneeballprinzip, was nichts bringt. Du musst immer neue Leute werben. Und irgendwo hast du nichts. Und die meisten Leute haben ihre ganze Freundschaften verdorben. Die meisten Leute haben ihre Beziehungen verdorben. Und soweit ich kenne hier, ich weiß, wovon ich hier spreche, nicht nur hier, sondern von meiner eigenen Familie in Süddeutschland. Die haben alles kaputt gemacht, alles abgeworben, alles abgegrast. Und die Leute fühlen sich betrogen. Ich kenne einen Bruder, der hat die ganze Garage voll mit lauter Gruscht. Ich weiß selber nicht. Er kann kochen, so viel er will, sein Lebtag. Es klappt nicht. Also er wird es nie verbrauchen, kann jeden Tag ein neues Gefäß nehmen. Gemeinde ist kein Marktplatz. Gemeinde ist, wo es einander dient, wo man einander fördert, wenn einer ein Haus baut. Und ich fand das ganz toll in Ostblock oder auch in Süddeutschland manchmal, wenn Christen zusammen wohnen, die bauen einander die Häuser. Der eine baut dem das Haus mit und der andere baut dem das Haus mit. Das ist wieder was anderes, wo Hilfsbereitschaft ist. Und das nicht fürs Geld, sondern aus Liebe füreinander, dass man hilft und sagt, du horch. Und wenn jemand in Not ist, und ich fand das ganz toll, ich habe in Heilbronn in der Gemeinde mal erlebt, einen Fall, da hat jemand einen Autounfall gehabt oder hat kein Geld gehabt zu bezahlen. Da kommt doch ein Bruder, der selber nicht genug hat, auch nicht der Millionär ist, und kommt hin und sagt, hier 3000 Mark, bezahl deine Reparatur oder kauf dir ein anderes Auto. Und das war, und weißt du, das ist Bruderschaft. Wo jemand plötzlich da einfach dir nichts, mir nichts, da zuckt und ohne das brauchst du Quittung? Nein, ich vertraue dir. Auch ohne Quittung. Weißt du, das ist Bruderschaft. Wenn einer Not leidet, einer unverschuldet ist, einer nicht weiterkommt. Natürlich, die Gemeinde ist auch nicht der Platz, wo man Schmarotz ist. Ich habe auch Schmarotze in der Gemeinde gehabt, so, die alles so abgegrast haben und ausgenutzt haben und dann sich auf die faule Haut gelegt haben. Nee, Gemeinde ist, wo einer dem anderen dient. Einer den anderen hilft, einer den anderen versteht, ist ein Ort des Dienens. Und der Größte unter euch soll euer aller Diener sein. Die Gemeinde ist eine angstfreie Zone, lass mich ganz schnell gehen, eine betrugsfreie Zone. Ich möchte nur mal diese Zone mal durchnehmen. Eine konkurrenzfreie Zone, wo nicht einer mit dem anderen konkurriert. Wer ist der Größte, wer ist der Beste, wer ist am geistlichsten? Wir sind alle Gnadenkinder. Du und ich, wir leben alle von der Gnaden, von der Gnade Gottes. Ich habe nicht mehr und du hast nicht mehr, wir haben alle gleich viel. Was willst du? Ist eine offene, ehrliche Sache, das ist Gemeinde, wo man auf den Tisch legt, tut mir leid, ich kann es nicht. Ganz ehrlich sein und heute habe ich keinen Sieg. Und du musst dich nicht schämen, wenn du heute keinen Sieg hast. Morgen bin ich vielleicht dran, wo ich keinen Sieg hat. Und übermorgen der andere. Gemeinde besteht aus lauter demütigen und sanftmütigen Menschen. Das ist Gemeinde. So, lass mich weiter fortfahren. Was ist eine biblische Gemeinde? Zuerst einmal ein Flüchtlingslager. Halleluja! Gemeinde ist ein Flüchtlingslager, ein Durchgangslager. Da sind sie mal 3 Tage, dann gehen sie wieder weiter. Gemeinde ist ein Krankenhaus. Kommen Kranke, Behinderte, Mühselige und Beladene. Gemeinde ist eine Intensivstation. Manche müssen mehr gepflegt werden. Um die muss man sich besonders kümmern. Intensivstation. Gemeinde ist ein Waisenhaus. Da werden Kinder adoptiert. Gemeinde ist ein Waisenhaus, eine Familie. Die Gemeinde ist eine Pflanzung des Herrn. Er legt die Pflanzen da an. Und zuerst einmal gibt es in der Gemeinde nicht viel zu ernten. Zuerst mal investieren, investieren, investieren. Manchmal ist die Gemeinde alles auf einmal. Intensivstation, Krankenhaus, Flüchtlingslager, Waisenhaus, Familie. Pflanzung des Herrn. Der Heilige Geist bringt fertig, dass manchmal alles auf einmal zusammenfällt. Aber das ist auch Gemeinde. Ich bin für Menschen dankbar, die hier an diesem Platz die Gemeinde möglich gemacht haben, die mitmachen, die sich von Gott gebrauchen lassen, die in Demut Gott dienen und die Lasten tragen, die Lasten verteilen. Stell dir mal vor, ich müsste allein die Miete bezahlen, müsste allein für alles sorgen. Wo kämen wir hin? Ihr macht die Gemeinde möglich. Wir alle zusammen machen die Gemeinde möglich. Und wir sind voneinander abhängig. Ich bin von euch abhängig und ihr seid von mir abhängig. Und wir dienen alle demselben Herrn. Eine Gemeinde kann man nicht machen. Eine Kirche kann man spielen. Aber eine Gemeinde kann man nicht machen. Die biblische Gemeinde ist ein Werk Gottes und nicht Menschenwerk. Ich kann die Menschen nicht holen. Und wenn ich das mache, versündige ich mich. Menschen zählt man nicht. Menschen kann man auch nicht wiegen und bestimmen, du machst das und das. Das muss der Herr alles machen. Und die Not bringt die Gemeinde zusammen. Ich habe euch gesagt, Untergrundchristen. Die Verfolgung bringt die Gemeinde zusammen. Ich bin dankbar. Ich bete schon, lieber Herr, also bitte verzeiht mir, aber ich bete, lieber Gott, schick Verfolgung, schick Not, schick Elend, schick das und so weiter, damit wir schnell geistlich wachsen, damit wir zueinander finden. Und du wirst nicht, du wirst gar nicht glauben, wie eng wir dann zusammenstehen. Ich bete das. Weißt du, Leute, ihr wisst, wenn ihr betet, Gott gibt Erweckung. Ihr habt keine Ahnung, was ihr betet für dummes Zeug zusammen. Da bin ich noch besser dran, wenigstens. Ich bin wenigstens ehrlich und ich sage, worum ich bete. Herr, gib Erweckung. Weißt du, was Erweckung ist? Wann ist Erweckung passiert? Meistens kurz vor Gericht. Und Erweckung kam aus der Gerichtszeit. Immer nach den Kriegszeiten kam Erweckung. Leute hatten die Not und Elend, war alles in Schutt und Asche. Und das war Erweckung. Nach dem Krieg war Erweckung. Als die Mauer fiel, war Erweckung. Erweckung, Gnade kommt immer nach dem Gericht. Gericht und dann kommt Gnade. Also, ich habe wenigstens euch gesagt, Herr, lass die Dinge geschehen, denn ich weiß eines, wir werden mit der Gnade Gottes durchkommen. Ich habe keine Sorge für euch. Gott hat seine Kinder immer noch durchgebracht. Ich habe mehr Sorge im Wohlstand. Da gehen wir alle unter. Verlieren wir den Herrn Jesus, die erste Liebe, aus Gewohnheit. Ach ja, verstehst du, Larifari, oberflächlich. Soll ich nicht und so weiter, heute ist heiß, na, heute morgens kalt wieder, dann streikt es wieder und so weiter. Weißt du, wir gehen da nach Gefühlen, aber wenn Verfolgung und Not da ist, dann halten wir zusammen, dann laufen wir, dann sind, du, weißt du, da laufen die Leute von Zehlendorf und die Leute zu Fuß hierher kommen zum Gottesdienst. Und wir würden zwei Gottesdienste machen und dann würden sie wieder nach Hause gehen. Und dergleichen. Und da bringt jeder so sein Essen mit. Du glaubst gar nicht, wie schön es ist im Untergrund. Da bringt jeder sein Essen, die breiten alle aus, die beten alle. Und er sagt, das ist nicht mein Kuchen. Weißt du, ich hab in Heilbronn habe ich die ganzen Seniorentreffs zeitlang abgestellt. Weißt du, was dann kam? Dann haben die Leute, da gab es Schwestern, die haben Kuchen beim Bäcker geholt, obwohl sie selber backen konnten. Na, ihr Kuchen ist nicht so gut geworden, mein Kuchen ist besser aufgegangen. Und so haben sie angefangen, übereinander zu richten und zu urteilen, ihr Kuchen, mein Kuchen, dein Kuchen. Das, weißt du, das ist nicht mehr Gemeinde, das ist Saustall. Das ist Saustall. Gemeinde ist, ach, guck mal, auch wenn es nicht so gut ist, so ein bisschen flach, so pizzamäßig. Auch wenn es nicht so gut aufgegangen ist. Danke, Jesus, Halleluja, dein Kuchen wird gegessen, da wird nicht gemeckert. Weißt du, das ist Reich Gottes. Reich Gottes meckert man nicht. Da ist man für alles dankbar. Weißt du, da nimmt man nichts mehr selbstverständlich. Da ist man froh, dass überhaupt jemand was bringt und gibt. So, ich sage das euch nur. Ich hab mehrere Erweckungsphasen in meinem Leben durchgemacht oder miterlebt. Ich weiß, wie das funktioniert. Da dient man Gott ganz anders. Dann kümmert man sich um das Äußere gar nicht mehr. Das Äußere ist total unwichtig. Die ersten Christen, wo haben die sich versammelt? In den Katakomben. Und weißt du, was Katakomben sind? Du würdest nie dorthin gehen, nie betreten. Das sind Leichenhäuser. Das sind Bestattungshäuser. Das ist Friedhof. Da liegen die alten, dicken, fetten Römer. Und da sind Christen und singen Halleluja. Preisen Gott in den Verliesen. Die haben sich nicht gestört, dass dort eine Leiche, dass dort ein bisschen ein paar Spinnweben sind und dass da Ungeziefer haust und so weiter und ein paar trockene Römer liegen. Die haben Halleluja Gott gelobt unter den Leichen. Jetzt können Dämonen rauskommen. Die haben an Dämonen gar nicht groß geglaubt. Die haben an die Kraft Jesu geglaubt. Und da sind die ganzen Dämonen verflogen. Die haben sich in Luft aufgelöst. Die konnten sie nicht aushalten. In der Urgemeinde hat man nicht viel gefragt, hat man gehandelt. Die Untergrundkirche und die Urkirche und so weiter, da habe ich das immer erlebt, oder gerade in der Untergrundkirche, da handelt man ganz spontan, da fragt man nicht, da kommt Besuch, du gehst zu denen mit, was alles verteilt. Gar nicht gefragt, ob du was zu Hause hast, das kriegt man schon hin. Ja, ich habe nicht eingekauft. Ja, das ist nicht deine Schuld. Hättest du mehr vom Heiligen Geist, Leitung des Heiligen Geistes gehabt, hättest du mehr eingekauft. Du gehst da. Also das habe ich regelmäßig so oft erlebt in der Untergrundkirche. Da kommst du hin, dann gehst du da, du gehst da und du gehst da. Schon alles verteilt. So schnell. Und hier, da lost man, dann würfelt man, dann, oh Gott. Ich weiß, die Not. Weißt du, niemand hat viel. Und da sind sie so dankbar für dieses Bisschen, was sie haben. Preisen sie noch Gott. In der biblischen Gemeinde wird nicht experimentiert, dort wird ganz konkret gedient, gewirkt, gehandelt. Die Kraft Gottes ist, was die Leute zusammenhält in der Urgemeinde oder in der biblischen Gemeinde. Es ist die Sache nicht der Menschensache vom Pastor, sondern es ist Gottes Sache. Und ich sage euch eines, wenn diese Sache von Menschen ist, lasst uns einpacken, zumachen, dicht machen und nach Hause gehen. Es ist nicht meine Sache. Ich habe kein Interesse. Ich könnte auch jetzt schon Rente beantragen, wenn ich wollte. Das wäre kein Problem. Ich muss nicht predigen, aber ich mache aus Liebe, weil ich weiß, es gibt so viele Menschen in dieser Stadt, die Jesus brauchen. Und es gibt so viele Menschen, denen noch gedient werden muss. Also ich muss nicht predigen. Ich muss niemandem was beweisen. Und das ist auch Gemeinde, wo man nie, wo der eine dem anderen nichts beweisen muss, wie geistlich er ist, wie fromm er ist, wie Gott hingegeben ist. Wir müssen nur Gott wohlgefällig sein. Das ist Gemeinde. Und da, wo das Wohlgefallen Gottes ist, da wirkt auch der Heilige Geist. Das ist das andere kein großes Problem. In der Gemeinde, in einer biblischen Gemeinde geht es nicht ums Geld. Wir brauchen das Geld, aber es geht nicht ums Geld. Und bitte aufpassen, du musst, da kannst du schon gleich sortieren, gib dir eine kleine Checkliste. Es geht auch nicht um Macht, wer sitzt oben, wer hat das Sagen. Es geht nicht um Zahlen, es geht auch nicht um Weisheit und Erkenntnis, reine Lehre. Es geht nicht Recht und Unrecht, das ist alles schon längst erledigt. Wir sind alle Gnadenkinder begnadigt. In der Gemeinde Jesu, des Herrn, geht es auch nicht um das Übernatürliche. Ich sage etwas, ich schlachte ein paar heilige Kühe. Es geht nicht da übernatürlich da. Dass jemand umfällt und Purzelbäume schlägt, sich vom Boden wälzt, was so in Berlin zum Teil manchmal passiert, an manchen Städten, und denken, das ist heiliges Städte, heiliger Platz, Adlernest und weiß ich sonst noch was. Es geht noch nicht um Sensation, dass jeden Tag ein neuer Gastredner da ist. Es geht nicht um Aufgeregtheit und Spannung, Berühmtheit und Ehre. Als ich anfing zu predigen, junger Pastor, ich habe den älteren Pastor gehabt und ich war als junger Pastor, gar nicht lang im Dienst, dann haben die Leute immer gefragt, wer predigt heute Morgen? Der Alte oder der Junge? Wer predigt heute Morgen? Die wollen alle den Alten hören. Ich habe gesagt, nein. Und wir haben dann abgemacht miteinander, wir sagen es den Leuten nicht, wer wann predigt. Der, wo dann als Erster steht, der steht. Und die Leute mussten sich gewöhnen, dass es gar nicht um den Menschen ist, ob jung oder alt, wer gerade dient, ist es wichtig, dass gedient wird. Und wir müssen das Abkommen von Menschen, egal wer vorne steht, wichtig ist, dass Jesus rüberkommt. Auch wenn es in aller Schwachheit. Und Jesus dient in aller Schwachheit. So, in einer biblischen Gemeinde geht es nicht um Erfolg oder Perfektionismus oder Unterhaltung und so weiter oder Gott zu beeindrucken. Weißt du, wir müssen Gott nicht beeindrucken, überhaupt nicht. Es ist ganz dummes Gefasel in der Anbetung. Verstehst du, dass wir stundenlang in Zungen jodeln? In aller Liebe, ich mache das gerne. Aber ich will es nur sagen, wir müssen Gott in keiner Weise beeindrucken. Gott hat genug Beeindruckendes. Er hat Milliarden von Engeln. Aber wenn die mal anfangen, wenn der eine Engel da anfängt zu dirigieren, da vibriert Himmel und Erde. Der braucht es das nicht. Macht. Gott braucht keine Macht. Die hat er. Dein ist das Reich, dein ist die Kraft, dein ist die Herrlichkeit. Dumme Esel, die streben nach Macht. Christen, die keine Ahnung haben, Macht. Nein, wenn du Kind Gottes bist, hast du Macht. Die Macht, die er hat. Sie ist mir gegeben, alle Gewalt im Himmel und auf Erden und unter der Erde. Gott hat doch das alles. Gott braucht das nicht und wir müssen ihm auch gar nicht geben. Die hat er. Und wir denken jetzt, als ich muss, armer Deutscher, ich muss Gott Macht geben. Nein, vergiss es. Gott braucht nicht unsere Zustimmung. Wenn er meine Stimme nicht hat, hat Milliarden andere Stimmen. Ich habe eines, und es muss uns ganz klar sein, wenn wir versagen, Gott hat tausende andere. Gott braucht uns nicht. Er ist nicht auf uns angewiesen. Aber wohl uns, wenn er uns benutzt. Gnade dir und Gnade mir, wenn er uns benutzt. In der Gemeinde, im Reich Gottes, geht es um was ganz anderes. Da geht es nicht um Demokratie, dass die Mehrheit dafür ist oder die Mehrheit dagegen. Im Reich Gottes geht es um Theokratie, Gottesherrschaft. Um Gottesherrschaft. Wenn du eine richtige Gemeinde suchst, dann geh nicht in eine baptistische Gemeinde, wo baptistische Methoden sind. Bei dem baptistischen System, da ist immer Demokratie. Da haben immer gewählte Leute. Guck mal, wer wird eingesetzt? Wie werden Leute in der Gemeinde eingesetzt? Wie kommen Leute in der Gemeinde? Demokratisch gewählt. Wir stimmen dafür oder dafür. Bist du für den Bruder oder bist du für den Bruder oder die Schwester? Alles auf Demokratie. In meiner Bibel heißt es, und der Heilige Geist sagt, sondert mir aus. Und nicht die Masse. Und nicht das Pöbelvolk. Meistens, ich habe Älteste gehabt und demokratisch gewählte Älteste. Die waren immer da, das ganze Jahr über so kaum im Gottesdienst gesehen. Und die Älteste. Ich bin in Kiel in einer Evangelisation. Ich erzähle euch, wie Älteste sind, gewählte Älteste. Aber von Gott begnadigt und von Gott bestimmte Älteste sind ganz was anderes. Steht auf einem anderen Blatt. Aber gewählte Älteste, ich bin in Kiel, meine Frau ruft an, der Bruder ist schwer und schwer, so und so Bruder ist schwer und krank. Dann sage ich, ruf doch Bruder sowieso an. Dann ruft meine Schwester oder meine Frau den Bruder an, dann sagt er, ich habe keine Gabe der Heilung. Gut. Schon der erste Fall erledigt. Dann haben wir ja noch ein paar andere. Und dann sagt er, ja, ich, was denkst du? Ich kann doch nicht jetzt hingehen. Ich bin nicht befugt. Aber er ist Ältester auf dem Papier. Und ich bin nach Hause gekommen und weißt du, was ich da als erstes gemacht habe? Die ganze Gemeinde aufgelöst. Da habe ich gesagt, Schluss damit, ich pfeife auf diese Älteste. In aller Liebe, ich habe gesagt, wir lösen, wir brauchen Leute, wo der Heilige Geist eingesetzt hat. Und die hingehen Tag und Nacht, ob die jetzt begabt oder nicht begabt sind, dienen mit oder irgendwelche Salbungen. Nein, weil der Auftrag ist. Und in der Bibel heißt es, steht, ist jemand krank, rufe die Ältesten. Also wenn die alle unbefugt sind und unberechtigt sind und unbefähigt sind, warum sind sie dann auf dem Papier? Ja, aber das Interessante war auch, diese Älteste, die kamen, das waren Familienclans. Und das ist so schlimm, wenn in der Gemeinde Familienclans sind. Verheiratet, verschwägert und verwandt und verzettelt, vernetzt und so weiter. Weißt du, und da kam die ganze, der Vater hat die ganze Familie zusammengetroffen und Ältestenwahllist. Und da war die ganze Sippe da. Natürlich haben die Mehrheit bekommen. Und ich habe gesagt, nein, der Heilige Geist muss bestimmen und nicht die Mehrheit. Ich pfeife auf die ganze Demokratie. Theokratie. Und der Heilige Geist weiß ganz genau, wer das Amt hat, wer die Aufgabe hat, und er bringt schon die richtigen Leute am richtigen Platz. Keine Sorge, die Sache ist Jesu, an der wir stehen. Die Sache ist Jesu. Und dann haben wir Wahlen gemacht und dann haben meine Brüder ausgesucht, wir werden den wählen und wir werden den wählen und wir werden den wählen. Ich habe gesagt, nein, wir können die Leute nominieren und benennen. Aber als dann die Wahl kam, wir haben gesagt, wir werden nur die wählen, die der Heilige Geist wählt. Ich muss vorstellen, so radikal. Weißt du, was passiert ist? Keiner von denen, die man nominiert hat, sind gewählt worden. Und wir sind froh gewesen. Ein Jahr später waren alle diese drei, die wir vorgeschlagen hatten, beim Gericht. Die haben Geschäfte miteinander gemacht und schlechte Geschäfte gemacht. Und dann mussten dann einer den anderen verklagen. Dass sie sogar die Brüder vom Abendmahl ausschließen musste. Älteste. Also Bruder, solange ihr beim Gericht seid, beim weltlichen Gericht seid, könnt ihr nicht am Tisch dienen und könnt nicht nochmal selbst Abendmahl empfangen. Aber das ist die Situation, so dieses Gewählte, dieses Baptistische. In aller Liebe, das ist eine Gemeindeform, aber das ist nicht die biblische Form. Der Heilige Geist, es gefiel uns und dem Heiligen Geist, das muss die Sache sein. Gott sucht Männer und Frauen aus, die Charakter haben, die Persönlichkeit sind, die eine Ausstrahlung haben von Gott, die dienen wollen, die durch den Staub gehen, Diakone sein wollen, deren Leben Tiefgang hat, die selbst durch Tiefen gegangen sind, selbst zerbrochen sind, die benutzt der liebe Gott. Und nach solchen Geschwistern solltest du Ausschau halten, die geistlich reif sind, zuverlässig sind, treu sind, die Gott über alles lieben, denen der Name nicht wichtig ist. Gott ist das Wichtigste. Die Gemeinde Jesu besteht aus Menschen, die ihre Berufung und ihre Erwählung festgemacht haben, Täter des Wortes geworden sind, der Stimme des Herrn gehorchen, die Stimme des Herrn kennen und die Stimme des Herrn gehorchen. Stell mal vor, du bist in Not, dein Bruder, deine Schwester muss dir helfen, bitte bet für mich, ich muss morgen weiterziehen, ich weiß nicht wohin und wieso und wie und was. Die Gemeinde verherrlicht Jesus. Eine wahre biblische Gemeinde identifiziert sich mit Jesus, er setzt Jesus nicht vor die Tür, stimmt mit Jesus überein, liebt die Menschen so, wie Jesus sie liebte. Und ich betone, so wie Jesus sie liebte. Jesus ist nicht jedem Depp hinterhergelaufen. Jesus ist nicht aus Mitleid Leuten nachgelaufen, aus Barmherzigkeit. Er ist nicht Leuten nachgelaufen, er ließ Leute stehen, er ist dem reichen Jüngling nicht nachgerannt. Wahre Gemeinde ist da, wo der Geist Jesu weht, wo Menschen Originale geblieben sind, wo man nicht kopiert. Also wenn du zu uns kommst, musst du die Haare so und so schneiden. Du lachst, Schwester. Du hast keine Ahnung, was schon alles im christlichen Lager gegeben hat. Da gab es Schwestern mit so einem heiligen Knoten, so einem heiligen Schein. Die Röcke. Weißt du, ich bin so froh. Wir lachen. Wir sind vielleicht aus dieser Phase raus, aber wir haben andere Probleme. Wir haben andere Probleme. Und wir denken mit Äußerlichkeit, du glaubst gar nicht. Ich kenne einen Bruder, der hat seine Tochter so fix und fertig gemacht. Die Tochter hat dem Vater gefallen, du sollst Vater und Mutter ehren. Die ist zu Hause mit Wollstrümpfe und mit der Hochfrisur, schön in diesem Adlernest oder was es da war, von zu Hause gegangen, auf dem Bahnhof, auf der Toilette hat sie sich umgezogen, weil sie überhaupt im Büro gearbeitet und kann nicht kommen wie so eine fromme Betschwester aus vom Land her. Und die Schwester kam zu mir mal in der Serie und sagte, ich bin fertig, mein Leben hat keinen Wert, ich bin eine Heuchlerin, ich will meinen Vater nicht vom Kopf stoßen und so weiter. Und der Predigt, volles Evangelium. Leute, ich weiß, wovon ich rede. Ich bin ja schon 40 Jahre auf dem Weg und bin mit allen möglichen Problemen konfrontiert worden in der Seelsorge. Und du glaubst gar nicht, wie viele Kinder, gläubige Eltern verloren gegangen sind durch Gesetzlichkeit. Das kannst du gar nicht mehr durchrechnen. Die Gemeinde Jesu lässt uns stehen. Ich weiß doch gar selber, ich bin selber in diese Mühle reingekommen. Ich habe solche Koteletts gehabt bis da unten. Toll bunte Krawatten, damals war die Elvis Presley Zeit. Und dann so Manschetten mit solchen Klingelchen. Toll, ich habe mich selber gefallen. Und dann komme ich irgendwie vorbei, da stehen so Älteste, gucken mich an, zwei Älteste von der Gemeinde, die gucken mich an und sagen, bei dem ist Hopfen und Malz verloren. War aus. So haben sie mich fertig gemacht. Bei dem ist Hopfen und Malz. Und dann gesagt, Bruder, mal tu das, deine Koteletts, das ist weltlich. Der liebe Gott hätte mir auch nicht wachsen lassen sollen. Das ist sein Problem. Oh, du lachst, ihr lacht, Leute. Aber du siehst, wie kleinkariert die Christen sind. Gemeinde Jesu ist nicht Kleinkariertheit. Gemeinde Jesu hat ein weites Herz. Wir haben ein Herz, das bis zu Gott im Himmel reicht. Ein tiefes Herz, wo sogar der Sünde aus der Hölle geholt werden kann. Und wir haben ein weites Herz. Wir dulden keine Sünde. Aber wir achten auf das Äußere, das vergeht alles, das Äußere vergeht, das ist alles nur Schein. Geschwister, lasst uns, und eine wahre Gemeinde, das predige ich euch, deshalb, was ist die wahre Gemeinde? Und ich mache aber keine Schleichwerbung für mich. Ich will nur eines sagen, wenn ihr wahre Gemeinde sucht, sucht eine Gemeinde, baut mit an solch einer Gemeinde, die nicht kleinkariert ist, die großzügig ist, die den Menschen so liebt, wie er ist. Ich habe selber zum Beispiel beten fast verloren, das Gebet. Wir knien im Kreis, es sind 17, 18 Brüder, wir knien im Kreis und zu der Zeit habe ich noch nicht richtig Deutsch sprechen können. Dann kommt doch jemand und sagt, Bruder, mach du das, wir schämen uns, wenn du betest, schreib nächstes Mal dein Gebet auf, lass von jemandem korrigieren und dass du auswendig lernst und das vorträgst. Du, mir ist das Zäpfchen gesunken, ja fast, ich bin auch anschließend nicht mehr in diese Versammlung gegangen, weißt, wenn an dein Gebet kritisiert wird, man sollte froh sein über jeden jungen Menschen, der Maul aufmacht und betet und Freude hat am Herrn und ihr habt Freude am Herrn gehabt. Ich habe meinen Herrn Jesus lieb gehabt, aber die Frommen haben mir die Liebe zum Herrn Jesus ausgetrieben. Und ich musste durch Tiefen gehen. Und ich bin so dankbar, dass ich durch diese Tiefen gegangen bin. Und ich weiß, deshalb, ich möchte nicht, dass andere das Gleiche durchmachen, was ich durchgemacht habe. Ich möchte helfen, dass, so wie meine Eltern sagen, ich möchte nicht, dass ich das erlebe, dass meine Kinder das erleben, was ich erleben musste. Und ich werde dafür sorgen, dass das Kinder Gottes großzügig behandelt werden. Weißt du, dann kommst du gleich in eine Gemeinde, dann kommen sie gleich mit Mitgliedsantrag. Sie sollten sofort Mitglied bei uns werden, sonst haben sie unsere Plätze, es ist das sogar Plätze verteilt schon und so weiter. Ich kann nicht am Abendmahl teilen, wenn ich nicht Mitglied in der Gemeinde bin. Durfte in der Gemeinde nicht Mitglied werden, nicht zum Abendmahl gehen, also war ausgeschlossen. Und ich habe gesagt, ich möchte zum Abendmahl gehen. Ja, bei uns gibt es Abendmahl nur für Mitglieder. Du siehst, dass du so kleinkariert und gleich mit der Mitgliedskarte mich vereinnahmen. Bin auch nicht lange dort geblieben. Wie finde ich eine richtige Gemeinde? Leute, wenn die Leute kommen und gleich auf Mitgliedschaft aus sind, und wir haben hier keine Mitglieder, wir haben einen Freundeskreis und wir haben Geschwister, die zu uns stehen, und da wo dein Herz ist, das ist auch dein Geld und so weiter. Und weißt du, und wir wollen Menschen mit Herzen haben und nicht nur auf dem Papier, nur dass sie so mitgezählt werden. Dein Herz ist ausschlaggebend. Lieber eine Handvoll, lieber paar Ganze als 50 Halbe. So, wie ist eine wahre Gemeinde? Jesus sagt, nicht alle, die Herr, Herr sagen, werden das Reich der Himmel kommen, sondern den Willen tun meines Vaters. Also dieses ganze Herr, Herr. Weißt du, wir sind in der Endzeit und das sind zu viele Herr, Herr-Sager. Die meisten Christen heute, die verfolgen nicht mehr die Ziele Jesu, die Ziele Gottes. Herr, Herr. In Berlin gründet fast jede Denomination eine Gemeinde, also es gibt fast gar keine Kirchenorganisation, die nicht in Berlin noch eine Gemeinde hat. Und wer noch nicht hat, die gründen demnächst welche, bestimmt mit Sicherheit. So, es geht nicht, dass wir einen Namen haben, dass wir irgendwo sagen, ich muss in der Hauptstadt sein oder wie auch immer. Und wer das, die Hauptstadt hat oder in der Hauptstadt ist, das besitzt auch das Land. Weißt du, Leute, die sind blind. Es geht um das Herz, um die Familie Gottes. Es geht, dass ich zur Familie Gottes gehöre. Um ein Glied zu werden am Leib Jesu Christi, muss ich heranwachsen. Muss ich mich entwickeln. Muss ich Funktionen übernehmen. Die Gemeinde ist kein Selbstzweck, kein Selbstbedienungsladen. Das ist auch die Gemeinde nicht. Weißt du, Glaube muss 24/7 gelebt werden. Also 24 Stunden, 7 Tage lang. 24/7. So 24/7, das so 24 Stunden und 7 Tage in der Woche. So, das ist Gemeinde. Zur wahren Gemeinde gehört man, wenn man Jesus dient, wenn man keine Kompromisse macht und sagt, ich gehe dem Herrn, ich gehe den Weg mit ihm, vertraue ihm. Ich lasse mich nicht erfassen von Menschen. Wenn es so wichtig ist, dass wir nicht von Menschen erfassen, sondern von Gott ergriffen. Von Gott ergriffen. Die wahre Gemeinde vermischt sich nicht mit allem, mit der Welt, mit der Ökumene, mit jedermann. Vernetzt sich auch nicht überall. Die Gemeinde Jesu bleibt rein. Die gehört Jesus wie eine Braut. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde ist Gottes Eigentum und nicht unser Eigentum. Gott selbst bestimmt den Kurs der Gemeinde. Und er sagt, welcher Baum keine gute Frucht bringt, der wird er abhauen und verbrennen. Und deshalb ist die Frage, welcher Christ, wir sind die Pflanzung des Herrn, welcher Christ keine Frucht bringt. Deshalb beschneidet uns auch der Herr. In einer wahren biblischen Gemeinde ist kein Platz für Heuchler. Die werden schnell rausfliegen, und zwar von selbst. Ich werde nie vergessen, da kommt eine Frau, die will Klavier uns vorspielen. Da, warst du dabei? Das werde ich nie vergessen, dieses Weibstück. Bischöfe, Priester liegen mir zu Füßen, erzählt sie mir. Und will, dass ich auch zu ihren Füßen liege. Und dann war Bruder Florek, wenn ich mich nicht täusche, auch noch dabei. Dann kommt sie und sagt, ich möchte hier am Klavier Ihnen was vorspielen. Und dann setzt sie sich hin und ist gelähmt. Am Klavier. Kann nicht spielen, ist gelähmt, sagt, schimpft noch und das Spielen, was danach der Freund, den sie mitgebracht hat, soll was vorspielen, war gelähmt. Hier ist ein anderer Geist. Und ich sage euch eines, in dieser Gemeinde hier ist ein anderer Geist. Und das hat sogar eine besessene Frau, eine Hexe oder was das auch immer war, hat es gemerkt, hier ist ein anderer Geist. Ich kann nicht einfach mich entfalten und ich habe keine Angst vor Hexen oder anderen Geistern. Die können sich nicht entfalten, weil der in uns ist, der bei uns ist, ist stärker als der in der Welt ist. Da muss ich keine große Angst haben. Ich kann meinen Gottesdienst in der Katakombe machen. Habe kein Problem. Denn die Toten ruhen im Herrn. Was soll's denn? Egal. Also da geht für mich die Welt nicht unter. Wahre Gemeinde ist Versammlung nach der Bibel. Und zwar Versammlung, herausgerufen wie die Ekklesia. Hebräer 10, 25. Einige haben sich angewöhnt, den Gemeindeversammlungen fernzubleiben. Ganz wichtiges Wort. Es geht nicht um den Gottesdienst hier nur bei uns, sondern grundsätzlich, wo der Heilige Geist die Leute versammelt, wo der Heilige Geist die Leute zusammenbringt. Das ist nicht gut. Vielmehr müsst ihr einander Mut machen. Ihr seht doch, dass der Tag näher rückt, und an der Herr kommt. Und so weiter. Und dann heißt es Vers 24, Vers davor, einer soll sich um den anderen bekümmern und ihre Liebe zu guten Werken anspornen. Weißt du, das ist Endzeit. Der Heilige Geist soll uns ziehen. Weißt du, wenn der Pastor Maturis oder Einladung oder Anruf dich zum Gottesdienst bringt, bist du am falschen Platz. Der Heilige Geist muss dich ziehen. Welcher der Geist zieht und leitet, diesen Gotteskinder. Und wir lesen vom Tempel von Hanna und Simeon. Auf Anregung des Heiligen Geistes kamen sie im richtigen Augenblick in den Tempel. Auf Anregung des Heiligen Geistes. Gemeinde ist mehr als nur Clan. Gemeinde ist mehr als nur Versammlung von oder zu, Verein wie Kaninchenzuchtverein oder Brieftaubenverein oder Briefmarkenverein. Es ist eine Versammlung vom Heiligen Geist. Und da gibt es immer noch zwei Sorten von Menschen in der Gemeinde. Und das ist ein großes Problem. Bei Jesus, ich nehme noch den Herrn Jesus, den kann ich gut als Beispiel nehmen. Da kommt doch die Martha reingeplatzt. Herr, dieses Mädel sitzt die ganze Zeit schon 5 Stunden zu deinen Füßen und hört und hört und ich komme nicht mit der Küche zurecht. Ich habe keine Geschirrspülmaschine und Gasherd und so weiter. Sagt doch ihr, dass sie auch hilft. Es gibt zwei Arten von Menschen im Gottesdienst, in dieser Versammlung, wo Jesus ist. Und Jesus war gerne in Bethanien, war gerne zu Hause. Das war so seine Familie in Bethanien, wenn er in Jerusalem war. Sag's ihr. Und dann heißt es vom Herrn, und sie hat das gute Teil erwählt. Siehst du, um was es geht eigentlich in der Gemeinde? Es geht, dass wir auf Jesus hören und nicht nur viel für Jesus machen, sondern dass Jesus viel an uns machen kann. Das ist das Geheimnis der Gemeinde. Und kann der Heiland an uns wirken? Oder wir werden schnell aktiv. Ich muss vorsichtig sein, was ich sage, weil das Internet hört ja mit. Und zwar gut. Wir haben jetzt ein paar Sachen gestrichen aus Internet. Du wirst gar nicht für möglich halten, weil wir die Seiten bereinigt haben, ein bisschen Platz gemacht haben für Neues und so weiter, von den letzten 3-4 Jahren ein bisschen gelöscht. Jetzt rufen dich Leute an oder schreiben, also wo sind die alten Predigten geblieben? Bei den Proklamationen. Jeden Morgen, wenn ich meine Andacht mache, schalte ich meine Proklamationen ein, das lasse ich runterlaufen, dann sammle ich mich und so weiter. Wir haben es gelöscht. Aber wo sind sie geblieben? Wo sind sie geblieben? Wo sind sie geblieben? Hier, verlasst nicht eure Versammlungen. Eines Tages kommen die Leute und die Türen sind zu von allen Kirchen oder vielen Kirchen. Die Gemeinde ist nicht mehr da. Alles gelöscht. Und nur noch ein paar alte Sachen da. So, Martha und Maria. Jesus will dienen. Das ist Maria. Die Liebe Gottes und der Geist Gottes müssen an uns wirken. Du hast den Namen, dass du lebst und bist tot. Wie finde ich die richtige Gemeinde? Schwer. Selbst ein Prophet hat große Probleme. Da kommt er doch in die Versammlung zu Isai nach Hause, da soll ein König, neuer König gesalbt werden. Saul hat versagt. Und was macht der Prophet? Der Größte ist. Oder der Intelligenteste. Und nimmt alle 7 Söhne des Isais durch. Im Haus in Bethlehem beim Isai, weil der neue König, der David, sollte gesalbt werden. Nimmt alle durch und ist fast verzweifelt und sagt, hast du keinen anderen Sohn? Und vielleicht bist du auch an so eine Phase gelangt, gibt es keine andere Gemeinde mehr für mich? Ich habe schon alle durch. Die größte Gemeinde, die dickste Gemeinde, die fetteste Gemeinde, die klügste Gemeinde. Ich stehe, bin ein junger Christ. Ich bin in Frankfurt auf dem Bahnhof und plötzlich kommen Leute zu mir, 2 Herren, sauber angezogen, wunderbar, wunderbar. Sie sagen, wir sind die Heiligen der letzten Tage. Viel was in den Boden gesunken, waren Mormonen. Die Heiligen der letzten Tage. Aber guck mal an, so sehen die Heiligen. Ich bin nicht mehr losgekommen von diesen Gedanken. Heilige der letzten Tage. Vielleicht warst du bei denen schon auch. Du hast schon alles abgeklappert und jetzt sagst du, gibt es niemand mehr in deinem Haus, kein Jungen mehr, doch, den David, bring mal her. Und als dieser junge David reinkam, fällt der Geist Gottes über Samuel und sagt, das ist er, salb ihn zum König. Ist so wichtig. Weißt du, dass du da bist, wo die Salbung ist. Dass du da bist, wo die Salbung bist. Ich habe nicht Zeit, groß darauf einzugehen, auf diese Geschichte. Aber du sollst da sein, wo die Salbung ist. Der Jonathan, ein Problemfall. Der Jonathan wusste, der Vater Saul ist dahingegeben, der Geist Gottes ist von ihm gewichen. Aber der ist nach wie vor König. Weißt du, wenn der Geist Gottes weg ist und ausgewandert ist, der König regiert nach wie vor weiter. Der König regiert Trost weiter. Das ist kein großes Problem. Weißt du, der König weiß, wie er regiert und er braucht den Heiligen Geist nicht, um zu regieren. Das Geschäft läuft weiter. Aber du siehst, in Saul ist ein böser Geist, ein Dämon, ein Hassgeist gegen David, den neu gesalbten König. Und dazwischen steht Jonathan. Und dazwischen stehen so viele suchende Christen wie die Jonathans. Die wissen ganz genau, David ist der Richtige. David ist der neue König. David wird der Erbe sein. David wird alles haben. David hat Zukunft. Mein Vater Saul ist dahingegeben, der weiß ganz genau. Was macht er? Er tanzt auf 2 Hochzeiten. Christen können sich nicht entscheiden. Saul oder David? Saul oder David? Und weißt du, was das Schicksal von Jonathan war? Das gleiche Schicksal wie Saul. Ermordet sich, Selbstmord. Als die Philister dann kamen und so weiter, Selbstmord. Weil er sich nicht entscheiden konnte. Er wusste ganz genau, hat sogar ein Bündnis gemacht, hat sich sogar womöglich, würde ich sagen, taufen lassen, ist sogar Mitglied geworden und Bluesbruderschaft gemacht, geschworen, war, wenn du mal König bist, David, und. Nützt alles nichts. der hat sich nicht entschieden. Erwähle, geh immer da, wo die Salbung ist. Das ist, wie finde ich, eine richtige Gemeinde, da, wo Salbung ist. Wo der Herr wirkt, wo Theokratie ist, nicht Demokratie. Dort ist Gemeinde. Dort, wo der Herr sich bekennt. Dort, wo Zeichen und Wunder geschehen. Dort, wo es keine Fremdbestimmung ist. Wo nicht Dämonen jemand bestimmen und unreine Geister und sonst was. Sondern wo der Heilige Geist eingesetzt hat. Geh immer da, wo Salbung ist. Bleib bei dem Gesegneten und du wirst gesegnet werden. Gemeinde Jesu sind geistgeleitete Menschen. Wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. 2. Korinther 3, Vers 17. Wir wissen, was richtig ist. Aber tun wir es auch das Richtige. Du weißt längst, ich muss dort aussehen und ich kann dort keinen Tag mehr länger bleiben. Aber du bleibst noch länger. Weißt du, Gott ist gnädig. Gott ist barmherzig. Und Gott zwingt auch niemand. Und Gott vergewaltigt auch niemand, wie der Teufel das macht. Deshalb, ich mache auch keine große Schleichwerbung für mich. Ich will nur eines sagen. Gott wirkt, weil wir im Werk Gottes stehen. Und weil Gott mit uns ist. Gott hat uns hier im Geist gebracht. Er hat uns nicht irgendeine Organisation nach Berlin gebracht. Gott hat uns nach Berlin gebracht. Ich sehe heute noch die Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, wie Gott uns nach Berlin rief. Und dann sind wir im Glauben gekommen und im Glauben gedient. Wir sind nicht von Menschengnaden eingesetzt und auch nicht von Menschengnaden abhängig. Das ist also das, was ich hier ganz frei wegsagen kann. Wir dienen Gott und wir arbeiten für den Herrn. Und Gott ist mit uns. Und so weiter. Und Menschen müssen sich entscheiden, für oder gegen. Für oder gegen. David oder Saul. David oder Saul. Und da, wo die Salbung ist, wo der Segen ist, und ich hab einfach in meinem Leben erleben dürfen, Gott bringt die Seinen durch. Gott bringt die Seinen durch. Gott hat David durchgebracht. Und alle, die sich zu David gehalten haben, auch wenn die von Saul verschrien wurden, also Verrückte, also die mit dem König nicht zufrieden sind, die Schulden haben, etc. Was für Leute kommen zur Gemeinde? Ich war entsetzt, als wir unsere erste Gebetsstunde im Hauskreis hatten, dann sprach der Heilige Geist, hat mich geschockt. Johannes, so, oder mein Diener oder mein Kind, so hat der Herr gesagt, durch eine Prophetie von jemand aus Süddeutschland, er hat gesagt, mach dir keine Sorge, dein Dienst wird so sein wie der Dienst Davids. Werden Leute sein, die Schulden haben, die mit dem König nicht zufrieden sind und so weiter. Und diese Leute wird Gott zu euch bringen. Die werden kommen. Und ich bin also nicht entsetzt, wenn Leute woanders Schwierigkeiten und Probleme haben. Wir versuchen das aufzufangen. Wir sind so ein Auffangslager als Gemeinde. Und wenn du die Gemeinde länger kennst, wir waren das. Und wir haben einige retten können und einigen helfen können und einigen dienen können. Wir können nicht allen dienen. Wir werden auch nicht allen dienen. Gott kann auch nicht allen dienen. Selbst wenn er das möchte. Hat nie gemacht. Gott vergewaltigt nicht. Gott zwingt nicht. Das ist eine freiwillige Sache. So. Dien dem Herrn. Versuch deinen Weg zu finden. Halte dich, wo der Gesegnete ist. Und wir leben immer noch schon seit 20 Jahren. Dieses Jahr im Mai. Puh, ist es ja bald. Ich bin 15. Mai ausgezogen in Heilbronn. 15. Mai. Sind 20 Jahre in Berlin. Dass ich in Berlin, Berliner Bürger bin. Bin angekommen mit nichts. Wusste nicht, wo ich mein Haupt hinsetzen kann. Ich bin dann also mit dem Lastwagen angekommen und im Glauben angekommen. Wohnung gesucht zuerst mal. Aber wir haben gesagt, dann und dann ziehen wir aus und wir kommen. Und wir sind da. Und bis heute da geblieben. Und Gott hat uns bis heute erhalten. Preis dem Herrn. So, das ist Gemeinde. Gott hat Gemeinde gebaut. Und ich will Gemeinde bauen, und zwar nach dem Muster des Herrn. Nicht nach meiner Idee, sondern wie Gott mir gezeigt hat. Oder wie Gott gezeigt hat. Familie. Nochmals Familie. Und nochmals Familie. Ein Herz und eine Seele, das waren die ersten Christen. Die lokale Gemeinde ist so etwas wie die Arche. Gott muss die Tierchen dazu bringen. Die reinen 7 Pärchen und die unreinen nur Paar. Das reicht. Aber Gott hat die Tiere für die Arche, die er zum Überleben bringen wollte, die hat er gebracht. Das ist Ort der Bewahrung. Wir sind also eine Gemeinde, wo der Herr baut und auch wirklich bisher bestätigt hat. Ohne seine Hilfe, seine Führung hätten wir es nicht überlebt bis heute. Nicht überlebt. Menschen haben hier Worte gehört, sind ermutigt worden und du weißt nicht, was alles in der Ewigkeit dabei rauskommt. Du siehst immer nur, was vor Augen ist. Und das ist manchmal merkwürdig, du siehst immer nur das Äußere. Aber ich kriege Briefe und Post, da schreibt aus Texas jemand, eine Frau, eine ausgewanderte Frau, die dort in Texas ist, sagte, vielen Dank für Ihre Internetbotschaften. Ich höre regelmäßig und ich bin schon so oft aufgebaut und so oft ermutigt worden. Uns geht es hier in Amerika sehr schlecht, aber Ihre Botschaften stellen uns, bringen uns immer wieder auf die Beine. Weißt du, und die Gemeinde Jesu ist es nicht das, was du hier siehst allein, sondern die Gemeinde Jesu ist viel, viel größer. Als ich nach Indien fuhr, das war für mich so etwas ganz Starkes. Weißt du, wir haben weltweit Brüder und Schwestern. So viel, ich hätte sonst keine Gäste hier. Und wir haben auch jetzt einen Gast, wo er jetzt kommt, aus Dubai demnächst. Weißt du, wir hatten nicht diese Gäste. Wir haben eine Familie. In Nigerien schrieb mich ein alter Pastor, Bruder, der sagte, ich bin schon sehr alt. Ich habe Gott gedient mein Leben lang. Aber jetzt sind meine Knochen, meine Gelenke so hart. Ich kann nicht mehr viel. Aber weißt du, Bruder Matthäus, wenn du jetzt nach Indien gehst, ich werde jeden Tag von dann bis dann, wo du in Indien bist, also diese Tage jeden Tag auf meine Knie gehen und beten. Ein Bruder mit 70, 80 Jahre alt geht auf die Knie und betet. In Nigerien oder woanders auf der Welt. Weißt du, wir sind eine große Familie. Wenn du das hörst, und als ich in Indien war, also über 100.000 Beter haben gebetet. Und dann haben die Leute gesagt, wie habt ihr das gemacht? Ja, wir haben das nicht gemacht. Gott hat das gemacht. Daneben sind Leute umgekommen und Schüsse gefallen und Häuser in der Luft gesprengt worden. Und wir sind wunderbar durchgekommen. Nicht einmal gehört und nicht einmal geschmeckt. Gott hat durchgebracht. Du musst in der Gemeinde sein, in der Gemeinschaft der Heiligen sein. Wenn jemand in Not ist, da stehen sie alle zusammen. Und ich bin sicher, wenn wir in Not sind, Tausende und Abertausende Christen stehen zusammen. Und so wie wir hier füreinander beten, wenn jemand leidet, der Horst lässt euch herzlich grüßen, der hat seinen ganzen Magen ausoperiert, jetzt muss er ein paar Mal am Tag mehr essen und mehr besser kauen, jetzt hat er keinen Magen, aber er sagt, ich habe eure Gebete gespürt. Eure Gebete gespürt, eure Gebete haben mich durchgetragen und die Ärzte sagen, du bist ein Wunderknabe. Und dass das alles so schnell verheilt ist innerhalb von 14 Tagen, nicht normal, man braucht nicht in den Reha schicken. Der wird zu Hause wiederhergestellt und was noch fehlt. So fährt Auto bereits, du musst vorstellen, war noch vor ein paar Wochen oder noch vor ein paar Tagen im Krankenhaus auf der Intensivstation und fährt jetzt Auto, chauffiert rum. Gott ist ein Gott, der Wunder tut. Und wir sind Gott dankbar. Und du brauchst diese Gemeinde, wenn du leidest, und das ist die wahre Gemeinde. Und deshalb, du musst deine Brüder und deine Schwester kennen, und zwar sehr gut kennen. Du musst kennen, was sie denken, du musst wissen, was sie fühlen, du musst wissen, was sie glauben, du musst wissen, wie sie zum Herrn Jesus stehen. Nicht nur, wie sie sagen, dass sie zum Herrn Jesus stehen, sondern wie sie wirklich stehen, wie ihre Beziehung zu Jesus ist. Denn wir werden das alles noch brauchen, und zwar sehr dringend brauchen. Wohl dir, wenn du die Fundamente gelegt hast. Jesus sagt, wer diese meine Worte hört und tut, der ist der kluge Baumeister. Und wenn dann die Stürme kommen, dann lass sie kommen, dann wird das Haus stehen bleiben. Wird ein bisschen geschüttelt und ein bisschen gerüttelt, aber das ist kein Problem. Es wird stehen. Wir bauen nicht auf Sand. Alle, die nur so oberflächliche Larifari-Gemeinden suchen, nur Unterhaltung suchen, nur Rimmedimme suchen, nur ja, irgendwelche Dinge suchen, wo sie sich profilieren können, diese Dinge werden alle untergehen und Schutt und Asche. Weil wir auf Sand bauen. Wir wollen auf das Wort Gottes bauen. Wer diese meine Worte hört und tut, nicht meine, Jesu Worte. Vergiss mich, ich bin nur Sprachrohr. Ich möchte nur ein Kanal sein. Ich möchte nur ein Werkzeug sein. Ich möchte nur ein Diener sein. Und weißt du, ich möchte nach Hause gehen und kann, dass ich sagen muss, lieber Vater, ich habe alles gesagt, was du mir gesagt hast zu sagen. Und mehr will ich auch nicht getan haben. Ich möchte nach Hause gehen und irgendwann gehe ich nach Hause. Und so wie Paulus, ich habe ihnen nichts vorenthalten. Und ich denke, wenn du mich ehrlich zuhörst und zugehört hast, ich halte dir nichts vor. Ich habe nichts von dir, du kannst gehen und kommen, spielst keine Rolle. Ich bin ja so, sage das auch deshalb, weil manche Leute denken, ich bin auf deine Gnade angewiesen. Ich bin nicht auf deine Gnade angewiesen, ich bin auf Gottes Gnade angewiesen. Und Gott ist, der mich unterstützt und Gott ist, der mich segnet. Und Leute haben gedacht, jetzt wenn sie mir, es gab vier Leute, die haben gedacht, wir streichen den Zehnten, der Matthäus wird bald pleite sein. Du, der Matthäus ist schon, und das ist schon über 10 Jahre oder 20, 15 Jahre her. Weißt du, Matthäus lebt immer noch. Und, weißt du, weil ich nicht von der Gnade der Leute abhängig bin, sondern von der Gunst meines Vaters. Ich darf nur eines, und das ist für mich sehr wichtig, ich darf mich mit meinem himmlischen Vater nicht verderben. Das ist mir wichtig. Ich muss mit dem gut Freund stellen. Ich muss ihn lieb haben. Und das, was aus Liebe geschieht, das ist, was Gott bestätigt. Okay, wir haben die wahre Gemeinde noch nicht gefunden. Wir suchen weiter. Ich schließe mit den Worten von Kirchenvater Augustinus, suche Jesus und sein Licht. Alles andere hilft dir nicht. Wenn du Gemeinde suchst, such eine Gemeinde, wo Jesus wohnt. Ist der hier zu Hause? Dann okay. Und Geschwister, so viel Heilung, was hier passiert ist, kann nur passieren, weil Jesus hier ist. So viel Bekehrung, wenn ich dann tränke, nur drüben in der Kirche, in einer Evangelisation von Billy Smith, über 400 Menschen sind zum Glauben an Jesus gekommen. Wie viele sind erfüllt worden mit dem Heiligen Geist? Du sagst, wo sind sie alle? Du, die sind in Berlin, die leben noch, die sind noch nicht alle gestorben und noch nicht alle entrückt. Und Gott arbeitet mit ihnen. Und Gott arbeitet an ihnen, ist noch nicht fertig. Und der Matthäus ist auch noch nicht fertig. Und Gott ist mit Matthäus auch noch nicht fertig. Es wird uns noch nicht fertig. Halleluja. Er arbeitet an uns. Wir sind seine Hände Werk. Und eine wahre Gemeinde, die weiß ganz genau, er ist der Töpfer, ich bin der Ton. Mehr nicht. Er ist der Töpfer, ich bin der Ton. Und dann macht er eine Gefäße zu Ehren und andere zu Unehren. Ein Gefäß zu Ehren. Weiß jeder, möchte eine schöne Blumenvase vorne am Altar sein. Oh Gott, mach mich zu einer schönen Blumenvase. Aber also, lass mich ganz ehrlich sein. Was ist wichtiger, eine Blumenvase oder ein Nachttopf? Was braucht der Mensch nötiger? Ich kann ohne Blumenvase auskommen, aber wenn ich keinen Nachttopf habe, dann in der Dunkelheit. Okay, also Gefäße zu Ehren und zu Unehren. Und du sagst ja, oh Gott, weißt du, ich weiß, zeitlang habe ich sogar selber mit mir selber so gehandelt. Ich habe gesagt, lieber Gott, guck mal, die Leute laden den ganzen Dreck ab. Die laden alles ab, ich komme mir vor wie ein Nachttopf. Aber er macht. Und deshalb, diese Gefäße sind gut. Halleluja. Praise God. Finden einen Platz im Reich Gottes. Und dann hast du die Gemeinde gefunden. Und ich bin so dankbar. Weißt du, man muss vielleicht am Anfang ein paar Gemeinden hin und her wechseln. Und rauszufinden, wo bin ich zu Hause. Die einen verbieten dir das Beten, die anderen machen das, die anderen machen jenes und so weiter. Und dann findest du, ja, das ist es. Da lernst du vielleicht deinen Partner kennen. Und das ist diese Familie, und das bauen wir Gemeinde. Und als ich kam, und ich sage euch, ich habe keine vollkommene Gemeinde gefunden, ich war enttäuscht. Auch die Gemeinde Gottes, wo ich hinkam, ich habe meinen Schock erlebt bei der Gemeinde Gottes. Den ersten Tag, vor vielen Jahren, komme ich auf eine Konferenz, typisch schwäbisch. Ich habe die Schwaben erlebt und du glaubst gar nicht, wie furchtbar das war für mich. Ich hab verflucht den Tag, dass ich den Leuten begegnet bin und was weiß ich alles. Ich bin ihr Gast, war auf der Konferenz und bin eingeteilt worden, du gehst mit der Familie sowieso. Und dann alle frühstücken, ich rieche schon den Hefezopf und wie die da in Milch eintauchen und so weiter, sehe ich alles. Aber dass sie sagen, Bruder Matthäus, komm zum Frühstück, nix. Die haben gegessen, die haben gesagt, so jetzt gehen wir zum Gottesdienst. Und ich bin natürlich schon mit ihnen zum Gottesdienst gefahren, aber weißt du, wo ich als Christ hingefahren bin? Ins Wirtshaus und habe zuerst mal gefrühstückt. Ich habe kein Frühstück. Ich habe gesagt, und das wollen Christen sein. Verstehst du, die schmatzen und essen und genießen und so weiter und bieten nicht einmal eine krumme Brot dem Bruder an. Eingeteilt, die sind Gast. Du siehst also, das ist okay. Ich habe gesagt, Schluss damit. Und da habe ich gesagt, nein. Ich wollte schon nach Hause fahren, aber ich habe leider schon alles gebucht gehabt und konnte nicht, musste natürlich wohl oder übel bleiben, war aber mit Widerwillen da. Und dann habe ich in einer dieser Versammlungen, wo der Prediger gepredigt hat, eine Entscheidung getroffen. Und du wirst eines Tages den Unterschied hier machen. Amen. Du wirst Pastor, du versuchst da hochzukommen irgendwie und du wirst eines Tages Unterschied machen. Und als ich Pastor wurde, ich habe in den 30, 35 Jahren in vielen Bereichen den Unterschied gemacht. Wenn du heute die Gemeinde anguckst und die Gemeinde von damals anguckst, ist es wie Tag und Nacht. So, Unterschied gemacht. Ich habe gesagt, ich mache den Unterschied. Und genau das Gleiche ist, du hast vielleicht findest auch in einer oder anderen Gemeinde, was nicht gefällt und dir stinkt und dir zum Himmel schreit. Du machst den Unterschied. Arbeite dich hoch. Und du kannst eine Sache, und für mich war ganz klar, das habe ich bei den Kommunisten gelernt und das habe ich nachher bei den Christen weitergemacht. Und du kannst eine Sache nur verändern, wenn du Insider bist. Du kannst eine Sache nicht von außen verändern, nur als Insider. Wenn dir etwas stinkt und nicht gefällt, kannst du nur als Mitarbeiter, du baust mit. Weißt du, ich kann euch Geschichten erzählen. Und dann habe ich junge Leute, ich habe Schlagzeug eingeführt in der Gemeinde Gottes. Ich habe alles Mögliche, diese Tageslichtprojektoren und viele Chorusse und die Musik. Und ach, das kann ich gar nicht mehr aufzählen. So viele Veränderungen, die kennen die Gemeinde Gottes nicht mehr. Und das aufs Dorf sein rausgebracht, in die Stadt gebracht, so dass die auch in die Städte mal Gemeinden haben und nicht nur bei den Kuhdörfern, Krewinkel. Okay, das nur nebenbei. Aber die Entscheidung getroffen, ich mache den Unterschied und zwar als Insider. Verändere deine Geschichte, wo du auch immer bist. Lass uns aufstehen und Gott dienen. Und eine Entscheidung treffen, wie ich damals dort in Schorndorf im Schwabenland getroffen habe. Ich verändere die Sache von innen her. Und nicht von außen, ich kritisiere nicht, ich habe genörgelt, gewütet und mich geärgert, grün und blau. Und dann hat der Heilige gesagt, und du machst den Unterschied. Fang du bei dir an. Kehr vor deiner eigenen Haustür. Ändere du deine Sache. Und ändere du das, was du ändern kannst in deiner Umgebung. Sei du ein Licht. Und das habe ich angefangen. Das ist Gott sei Dank geworden. Und das, dazu ermutige ich dann andere Leute auch noch. Macht weiter so. Okay, Bruder, was singen wir?